Ungewohnte Töne für den vorletzten Mittwoch im Monat auf Fritz, denn der Blue Moon ist normalerweise, also traditionell, der vorletzte Mittwoch im Monat ist angesiedelt, das Chaos Radio, und das findet heute ein bisschen früher statt, diese Woche, eine Woche früher als sonst, denn es gibt einen Termin nächste Woche und deswegen müssen wir uns diese Woche schon mal ranwagen mit dem Chaos Computer Club zusammen. Auf der anderen Seite, also links und rechts von mir gegenüber, stehen Andreas und Frank. Guten Tag.
Schönen guten Abend. Hi.
Und mein Name ist Max Formalotki. Wunderschönen guten Abend. Thema heute Abend wirkt auf den ersten Blick ein bisschen kompliziert, betrifft dann aber irgendwie doch jedermann, und jedermann sollte sich so ein bisschen damit beschäftigen, weil das wahrscheinlich in den nächsten 5 oder 10 Jahren zwangsläufig dann auch in der Umsetzung auf uns zukommt. Stichwort ist in diesem Fall E-Government. Und da gebe ich auch schon ab, was das eigentlich bedeutet, erklärt ihr zwei jetzt nämlich.
Ja, der Begriff ist eigentlich ziemlich weitläufig, und wir wollen versuchen, uns jetzt in der Sendung da so ein bisschen den Begriff zu umrunden und einzukreisen, was damit eigentlich gemeint ist und vor allem auch, welche Möglichkeiten das für die Bürger bietet, sich zu informieren, was der Staat eigentlich macht. Das heißt, da so ein bisschen reinzuschauen in die Verwaltungsvorgänge. Andererseits, welche Gefahren birgt es, wenn ich jetzt überall in irgendwelchen Datenbanken gespeichert bin, meine Amtsgeschäfte elektronisch machen kann? Was passiert damit dann mit meinen Daten und wo muss ich darauf aufpassen?
Also im Grunde ein bisschen auf den Punkt gebracht, würde das ja heißen, E-Government vielleicht kennen ja einige schon sowas wie Online-Banking und haben das schon mal gemacht. Sie machen jetzt ihren ganzen Bankkram auf elektronischem Wege, dass sozusagen alles, wo ich irgendwo mit dem Staat in Kontakt treten könnte, auf elektronischem Wege im Endeffekt mal passieren soll, wenn man es denn zu 100% umsetzt, wenn ich das richtig verstanden habe.
Das ist die eine Seite der Medaille. Mhm. Das heißt also, das ist E-Government, das heißt elektronische Verwaltung, automatisierte Verwaltung, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist aber der Anspruch des Bürgers, möglichst viel über die Verwaltung zu erfahren, was die gerade machen. Das heißt, ideal ist es so, dass jedes Gesetz, was verabschiedet wurde, oder auch jeder Entwurf, jedes Protokoll, Diskussionsprotokoll vom Bundestag, was auch immer, ist sofort online abrufbar. Das heißt, ich kann gucken, was sie da gemacht haben, wer was sagt und wie da die Interessenslagen sind.
Das wäre ja eigentlich ganz schön. Es gibt natürlich auch dann nochmal die andere Seite der Medaille, was das im Endeffekt für uns bedeuten könnte, was heute Abend auch zur Diskussion ein bisschen führen soll, die wir führen möchten im Chaos Radio. Die 81. Ausgabe übrigens, an der ihr euch auf verschiedene Arten und Weisen wie immer beteiligen könnt, können wir auch am Anfang der Sendung direkt mal sagen. Natürlich, da es eine Talksendung ist hier auf Fritz, könnt ihr anrufen unter 0331 70 97 110. Wie wir ins Thema einsteigen wollen, verraten wir euch gleich. Wenn ihr aber eher so mailorientiert seid und vielleicht etwas ausführlicher im Laufe des Abends was fragen wollt oder was beitragen möchtet, könnt ihr das tun unter 81@chaosradio.ccc.de. Das ist die Mailadresse, ich sag's nochmal, 81 geschrieben als Zahl, also 81@chaosradio.ccc.de. Weil wir irgendwie dazu neigen, diese Mailadresse immer erst in der letzten halben Stunde des Blue Moons des Chaos Radios bekannt zu geben.
Genau. Allerdings müssen wir euch ein bisschen enttäuschen, weil wir haben hier im Studio nicht die Möglichkeit, Mails zu lesen. Das würde jetzt auch ein bisschen ausufern, wenn wir jetzt während der Sendung noch Mails lesen würden. Aber das sind alles Sachen, die wir im Nachhinein auch beantworten. Da könnt ihr dann auch irgendwie noch Fragen stellen, Sachen noch einwerfen, wenn ihr was habt. Und wir haben außerdem was Neues, das möchten wir probieren. Es gibt im Berliner Chaos Computer Club eine Veranstaltung, die nennt sich Datengarten. Die findet ungefähr einmal im Monat statt. Und wir haben uns überlegt, dass wir diesen Datengarten dazu nutzen wollen, die Radiosendung quasi vor Ort nachzubereiten. So, wir wissen nicht genau, ob das klappt. Vielleicht kommen da irgendwie morgen 500 Leute, vielleicht kommen auch nur drei. Das wissen wir nicht. Das findet statt in der Marienstraße 11 im Hinterhaus. Das ist also in den Räumen vom Berliner CCC. Und das geht so um 20 Uhr los. Da könnt ihr auch nochmal klicken bei uns auf den Webseiten. Da gibt es noch Infos dazu. Und da wollen wir im Prinzip die ganzen Diskussionen, die wir hier führen, noch vor Ort weiter diskutieren mit euch.
Soweit also, bevor es überhaupt losgegangen ist heute im Chaos Radio auf Fritz, schon mal der avisierte Nachklapp. Aber wir wollen natürlich auch mit euch talken. Darum geht's heute Abend. Wir haben 3 Stunden Zeit, uns über dieses Thema E-Government, also was mit der Regierung alles sichtbar jetzt in elektronischem Maße passieren könnte, unterhalten, wie auch wie ihr eure Sachen elektronisch in Zukunft möglicherweise erledigen könnt. Einstiegsweise wollen wir einfach mal fragen, welche elektronischen Bürgerservices, sagen wir ruhig mal, würdet ihr euch wünschen? Also was würdet ihr gerne online oder auf elektronischem Wege erledigen können, wenn ihr euch jetzt wirklich einfach mal frei von der Leber weg sagt, das hätte ich gerne, beziehungsweise welche würdet ihr überhaupt nicht haben wollen? 0331 70 97 110, Frage für das Chaos Radio heute Abend. Ihr hört das Chaos Radio auf Fritz, der Blue Moon mit dem Chaos Computer Club. Ungewohnterweise diesen Monat mal am zweiten Mittwoch des Monats, nicht am dritten Mittwoch, nee, am letzten Mittwoch, Entschuldigung, am dritten, oh Mann, jetzt bin ich hier durcheinander gekommen. Jedenfalls das Chaos Radio einfach mal an einem anderen Termin. Nicht, dass ihr euch wundert, dass es dann nächste Woche nicht stattfindet. Wir haben es vorgezogen und heute Abend geht es zusammen mit Andreas, Frank und mir, Max, um das Thema E-Government. Hört sich ein bisschen unschön und jetzt nicht so spektakulär an als Begriff, könnte es aber mal werden, weil es bedeutet, dass ihr entweder zum Beispiel alles, was ihr jetzt so machen müsst, ihr beantragt euren Pass oder so, oder ihr müsst irgendwo hin, um euren Wohnberechtigungsschein zu beantragen und diesen ganzen Driss, den man so in seinem jungen und alten Leben erledigen muss, das möglicherweise alles von zu Hause machen, ja, von eurem Rechner oder von wo auch immer, vielleicht auch von der Arbeit oder von der Schule aus, und dass ihr auch das, was die Politiker da tun, die euch schließlich repräsentieren, online auf direktem, sehr schnellem Wege verfolgen könnt. Darum geht's heute Abend im Chaos Radio, das zu ergründen. Und es gibt natürlich die Frage, welche elektronischen Bürger-Services, was würdet ihr euch wünschen, was ihr online zum Beispiel alles erledigen könnt und was würdet ihr euch nicht wünschen? 0331 70 97 110 ist die Nummer vom Chaos Radio und am Telefon ist der Bernd aus Hangelsberg.
Hi.
Hallo.
Hi.
Ja. Hallo.
Welches, was würdest du dir wünschen als Bürger-Service?
Ich könnte mir sehr gut vorstellen, die ganze Schule von zu Hause aus am Computer zu machen.
Einschließlich den Klassenarbeiten?
Ja, die kann man ja auch zu Hause. Na gut, kann man noch ein bisschen feilen, aber das wäre eine schöne Vorstellung.
Das glaube ich. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass es eine tolle Idee ist, die Klassenarbeiten von zu Hause aus zu schreiben.
Nee, auch ich meine, es kann so jetzt, sich morgens am Computer zu setzen und dann hat man so eine Art Webcam zum Lehrer und dann kann man das alles über Computer so bequatschen und so.
Das wäre jetzt schon eine ganz spezielle Form von E-Government, dass der Teil des deutschen Staates sozusagen, der dich erzieht, auch über das Netz zugänglich ist. Du würdest dir dann auch wünschen, dass dein Lehrer da in so einem kleinen Fenster ist, das kannst du größer und kleiner machen und so.
Genau, und der sagt dann, ja, tu mal jetzt ein komisches Buch da öffnen und dann
Buch?
Kann man zum Beispiel einscannen und jetzt dann davon den Computer aus irgendwie berichtigen.
Aber meinst du nicht, dass da einiges verloren geht?
Gut, die schönen großen Pausen, die ich mir immer zum Beispiel.
Die anderen Leute?
Ja, richtig. Aber ich meine, kann man ja immer noch so ein kleines Fenster alle haben.
Aber da kommt zum Beispiel schon mal die Frage auf, finde ich, was bedeutet das andersrum? Ja, die würden ja wollen, dass sie auch kontrollieren können, ob du da sitzt. Und was würdest du dann zulassen? Würdest du zulassen, dass die dann auch so eine Webcam auf dich richten und du darfst dann dich nicht von diesem Platz erheben für die nächsten 45 Minuten und dann darfst du mal Pinkelpause machen in deiner eigenen Wohnung?
Und nicht kippeln.
Ja, so könnte ich mir das vorstellen.
Oh ja.
Doch. Mhm.
Immerhin. Okay.
Hast du denn so mit Webcam immer so deine Finger so eintasten, wo du die gerade so hast? Würde ich schön finden.
Und wie ist es mit Zeugnissen? Willst du das denn auch elektronisch haben?
Die würde dann so über E-Mail kommen.
Du kannst dann einfach so ausdrucken, oder?
Ja, genau. Hm.
Ist ja jetzt schon ein sehr spezieller Fall. Ich meine, du würdest natürlich auch deine Kumpels gar nicht mehr wirklich treffen, ne? Also.
Ja, nun gut. Das ist nur jetzt, muss man Kompromisse eingehen und sowas denn. Ich meine, da kann man sich ja nur so treffen. Aber das wäre eine schöne Zukunftsmusik für mich.
Okay.
Ja, arbeiten von zu Hause, schreiben und alles andere in der Schule auch von zu Hause machen. Vielen Dank für deinen Anruf.
Tschüss.
Tschüss, Bernd. Jo, also wenn ihr ähnliche Vorstellungen habt, vielleicht, also es war ja jetzt schon sehr kreativ, was Bernd uns da geliefert hat, dann ruft an 0331 70 97 110 zum Thema E-Government, heute im Chaos Radio auf Fritz. Ist natürlich ein bisschen schwierig, sich das so aus dem Kalten auszudenken. Gab es von der zum Beispiel von Seite der Bundesregierung überhaupt schon mal so ansatzweise Bestrebungen, dem Bürger das nahe zu bringen? Oder ist das so noch ganz kaltes Gelände?
Es wurde jetzt gerade ein Bündnis für, also vor allem auch elektronische Signaturen, da kommen wir später noch zu, was es ist. Aber diese ganze E-Government-Geschichte soll jetzt auch wirklich angegangen werden, meins ernst, weil sie merken nämlich auch, dass diese ganze Verwaltung sehr träge ist und viel zu viel Papier braucht und der Bürger auch mehr Einfluss. Genau, es kostet einfach Geld und Bürger sollen einfach auch mehr, das ist zumindest die Hoffnung der Regierung, sollen sich einfach auch mehr einbringen dadurch, indem sie da Möglichkeiten haben, Sachen einzusehen und Sachen auch online zu machen, dass einfach dieses schlechte Verhältnis, was jetzt zu den Behörden besteht, das heißt also, wenn ich jetzt mich irgendwie ummelden muss, dann muss ich auf so eine Meldestelle gehen, eine Nummer ziehen, irgendwie 3 Stunden warten und das ist alles ganz elend und damit ist natürlich auch so Vorbehalte gegen Behörden und das ist vielleicht auch die Hoffnung, dass das abgebaut wird. Aber wir haben vorhin auch gerade was in den Nachrichten gehört, was irgendwie auch ziemlich spannend ist, was auch brennend irgendwie zu dem Thema der Sendung eigentlich passt.
Und zwar gab es da eine dpa-Meldung, die sagt, das Ansehen der Politik hat in Deutschland einen dramatischen Tiefstand erreicht. Nur noch 3% der Bundesbürger haben noch Vertrauen in die Arbeit der politischen Parteien. Auch Arbeitsämter und Rentenversicherungen erhielten schlechte Noten. Das ist ein sehr beeindruckendes Zeichen. Zum einen mag das ja daran liegen, dass es nicht transparent ist, was die da tun. Ich als gemeiner Bürger habe einfach keine Ahnung. Ich sehe die Bundesanstalt für Arbeit ab und zu im Fernsehen und das war's. Und das, denke ich, ließe sich besser machen, wenn man deren Arbeit transparent macht, für jeden zum Anklicken. Was tun die eigentlich, mit welchem Personalstamm, was für Geld verschwenden sie dafür, kann man das nicht effizienter machen? Und auf der anderen Seite ist es auch sehr schwierig geworden, sich zu beteiligen. Das bedeutet ja in der Regel nach Berlin fahren und Lobbyarbeit leisten, zum Beispiel.
Was würde das in dem Fall heißen? Also Lobbyarbeit leisten? Ich denke mal, dass die meisten Leute sich darunter überhaupt nichts vorstellen können, was jetzt Lobbyarbeit sein sollte, hören die zum ersten Mal.
Naja, also mit Politikern reden, direkt vor Ort sein, da wo Regierung gemacht wird. Das heißt also, wenn ich mich irgendwie einbringen will, dann muss ich es immer noch persönlich machen. Das heißt, ich muss da wirklich erscheinen und oder mich ja mit den Leuten auch treffen. Und das ist sehr schwierig, quasi auch elektronisch oder über irgendwelche Meinungsfindungsprozesse, Willensbildungsprozesse elektronisch im Netz irgendwas voranzubringen.
Aber mal ganz im Ernst, also ich meine, das ist schon ein bisschen her, aber wir haben, glaube ich, auf Fritz mal so einen Test gemacht, inwiefern bekannte Politiker, also so Kaliber Schröder, Westerwelle, Fischer und so, nur mal auf ihre Mail reagieren, wenn man ihnen mal eine Mail schreibt, was ja im Grunde ist, das ja so der erste Schritt zur elektronischen Kontaktaufnahme. Und ein paar von denen haben überhaupt nicht zurückgeschrieben und ein paar von denen haben einfach nur aus irgendwelchen Pressemeldungen Sachen rauskopiert, da reingepastet und das war's dann. Also ich meine, die Arbeit wird ja immer noch dahinter stecken, auch wenn du das Medium auf einmal zur Verfügung hast, muss ja irgendjemand das Feedback trotzdem liefern.
Gut, es liegt wahrscheinlich ja daran, dass die Fragen oder dass es keine Antworten auf die Fragen im Netz gab, die da gestellt worden sind. Also vermute ich einfach mal. Also je mehr Sachen im Netz sind, je mehr über die Regierung öffentlich wird, was sie machen, was sie tun, desto weniger Fragenbedarf besteht auch, denke ich.
Wir sind im Grunde in ungemachten Betten, könnte man sagen. Wir haben jetzt alle Möglichkeiten, es uns schön zu machen und einfach mal davon zu träumen, was da möglicherweise passieren könnte auf diesem Gebiet. Berlin und Brandenburg, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, wenn ihr jetzt zu Hause sitzt und ihr seid so ein bisschen Rechnerfirmen und ihr macht schon so ein paar Sachen über euren Rechner und seid zum Beispiel bei eBay unterwegs und habt da schon mal was ersteigert oder ihr surft regelmäßig irgendwo vorbei und holt euch eure News da.
Ja, ich meine, das zum ist Beispiel ja das, was man macht. Flugzeug in einem Herzschrittmacher für 1,5 Millionen Euro. Der und klassische. Das war ich gar nicht. Das ist zum Thema Verbindlichkeit im Netz und Signaturen kommen wir auch später noch zu.
Der klassische Herzschrittmacher für 1,5 Millionen Euro, wenn ihr den auch mal ersteigert habt. Also wenn ihr einfach mal ein bisschen das Gefühl schon gekriegt habt dafür, was man möglicherweise alles übers Netz abwickeln könnte, dann geht mal in euch und fragt euch, was ihr von eurer Regierung eigentlich haben wollen würdet. Weil so eine Umfrage wie die wir vorhin zitiert haben, nämlich dass die Parteien nicht mehr so viel Vertrauen genießen in der Bevölkerung, das ist ja relativ repräsentativ und ich nehme mal an, dass ihr zum Teil auch dazu gehört. Was würdet ihr euch wünschen, was ihr zum Beispiel von eurer Partei so online erfahren könnt? Ihr schickt da irgendwas hin und sagt, das und das würde ich gerne wissen können oder das und das würde ich gerne abrufen können, zum Beispiel in Sachen Geld. Welche elektronischen Bürger-Services würdet ihr euch wünschen? 0331 70 97 110, die Nummer vom Chaos Radio heute Abend. Und schreckt davor jetzt nicht zurück, ist jetzt nicht so, als würde Schröder hier zuhören und dann sagen, oh, beim Robert gehe ich aber mal vorbei dafür, dass er das gesagt hat. Ihr habt freie Bahn, ihr könnt euch wünschen, was ihr wollt. Meldet euch 0331 70 97 110. Ihr hört das Chaos Radio auf Fritz. Wir haben es kurz vor 10:30, was bedeutet, wir haben noch gute 2,5 Stunden Zeit, mit euch zu talken in Berlin und Brandenburg. Thema heute Abend, gläserne Regierung, gläserner Bürger, E-Government. Ist das, was irgendwie alle sich so ein bisschen wünschen, aber keiner weiß genau, wie er rangehen soll. Und solange das noch nicht entschieden ist, haben wir die Möglichkeit, mit euch drüber zu talken, was ihr euch vielleicht wünschen würdet. Denn was die Regierung sich tatsächlich wünscht, ich hätte es ja selber nicht geglaubt, ist mehr Beteiligung vom Bürger und direktere Beteiligung an der Sache. Das können wir hier doch direkt mal umsetzen. Also wir sind die modernste Möglichkeit elektronischer Kommunikation. Wir machen das einfach übers Telefon. 0331 70 97 110 ist die Hotline von Fritz. Welche elektronischen Services in Sachen Bürgerbeteiligung würdet ihr euch in dem Fall wünschen? Welche elektronischen Services für euch, damit ihr mit eurer Regierung, eurer Stadt oder was auch immer in Kontakt treten könnt, schweben euch vor? Ist natürlich eine sehr abstrakte Frage und nicht so einfach zu beantworten aus dem Kalten. Deswegen ist es ganz gut, mal ein paar Beispiele so aus der Privatwirtschaft vielleicht zu bringen.
Genau, letztendlich geht es bei E-Government ja auch nur darum, existierende Prozesse und Strukturen zu verlagern und elektronisch abzuwickeln. Bestes Beispiel in der privaten Wirtschaft ist wahrscheinlich E-Banking, das ja viele Menschen inzwischen nutzen. Da wurde ja letztendlich nur eine weitere Alternative geschaffen, die sich aber deutlich bewährt hat, nämlich das Abwickeln von Bankgeschäften vom Computer zu Hause, was dazu geführt hat, dass Filialen geschlossen wurden, was dazu geführt hat, dass Personal entlassen wurde, dass das Ganze verschlankt wurde, effizienter wurde und vor allem 24 Stunden am Tag möglich ist. Die Frage, die sich hier stellt, wie kann man das auf Bürgerdienste anbringen, anwenden und welche Konsequenzen hat das?
Hat sich das denn wirklich bewährt so im Bankenbereich oder ist das sowas, was die immer gerne so vorschieben und wo sie sich wünschen würden, dass alle mitmachen oder ist das was, wo wirklich schon mehr Leute sich dran beteiligen?
Kennst du noch Leute, die Überweisungsträger in ihre Bank bringen?
Meine Freundin fährt immer mit dem Fahrrad zum Bankbriefkasten.
Ich denke, bei diesen Online-Banking-Geschichten ist noch dieser Sicherheitsaspekt irgendwie ein Problem. Und den haben wir natürlich genauso auch beim Electronic Government. Das heißt, da ist noch ganz viel Überzeugungsarbeit zu leisten, wie denn diese technischen Vorgänge denn gehen. Das heißt, also ich kriege dann vielleicht mal so eine Bürgerkarte, wo so eine elektronische Signatur drauf ist, irgendwelche Daten, die gespeichert sind, dann brauche ich irgendwie ein Passwort. Und irgendwie, wie sicher ist denn das, wenn ich das jetzt in meinen PC reinstecke, was passiert denn mit diesen Daten und kann dann vielleicht jemand anders was unterschreiben damit und wie gehe ich damit um mit dieser ganzen Problematik? Also wie weit traue ich dieser Technik auch zu, dass sie für mich wirklich zuverlässig arbeitet in meinem Sinne? Also dass nicht dann irgendwas nachhinein auf mich zurückfallen kann.
Ich meine, das müsste doch im Grunde was sein, was auch für den Normalbürger im Endeffekt zugänglich ist, wo der auch nicht viel falsch machen kann. Da ist der eine Schlitz, ich habe meine eine Karte, ich muss mir nicht viel merken, ich stecke es einfach
Max,
da rein.
Es sind Computer dran beteiligt.
Ja, ja, klar. Auf jeden Fall. Aber der Christian aus Bayern ist am Telefon. Hallo Christian.
Hi. Ja, hallo.
Hi. Was würdest du dir denn wünschen? Wir fragen ja hier wirklich ganz offen jetzt am Anfang der Chaos-Radio-Sendung mal, welche elektronischen Bürgerservices ihr euch wünscht unter 0331 70 97 110. Was schwebt dir da vor?
Ja, also ich würde persönlich gern zum Beispiel bei Bundestagssitzungen oder anderen Debatten, die ja öffentlich übertragen werden, einfach meine Ideen und meine Vorschläge selber einbringen können. Dass man jetzt zum Beispiel einem Bundestagspräsidenten einfach irgendwie eine E-Mail schicken kann und wenn der zumindest findet, das ist irgendwie was Interessantes, weil alle wird man wahrscheinlich nicht vorbringen können, dann würde das stellvertretend für mich vorbringen oder ähnliche Beteiligung.
Die Idee ist gut, die Frage ist, wie man das umsetzt, ob das skaliert in diesem Fall. Also stell dir einfach vor, wir haben den wünschenswerten Zustand, dass die Hälfte der Bundesbevölkerung sich einbringt und das per Mail tut.
Oder per Chat noch besser in Echtzeit, direkt. Oder
ja, per Chat.
Wäre eben da aber eine Möglichkeit, aber man kann eben das vielleicht auch in ein kleines Gremium, das unabhängig ist, einbringen und das Gremium veröffentlicht.
Also ja. Also die Idee gab es ja schon. Auch die Bundesregierung hat ja mal einen Versuch gemacht, das ist noch gar nicht so lange her, über den Daumen gepeilt ungefähr ein Jahr, wo so zu bestimmten Themen Diskussionsforen eingerichtet wurden, wo Leute dann tatsächlich auch Sachen von sich geben konnten, schreiben konnten. Das war moderiert, dass halt nicht jeder irgendwelchen Quatscher schreiben kann, aber schon die Sachen, die jetzt irgendwie einen Inhalt hatten, wurden da auch veröffentlicht. Und was jetzt aber fehlt, ist quasi so ein Nachweis des Vorgangs, also was jetzt mit diesen Sachen passiert ist. Also wer hat die Sachen denn gelesen, wer hat da was drauf reagiert oder so. Das ist jetzt das Problem. Also ich meine, ich schreibe da jetzt was und ich habe dann aber keinen Rückweg quasi. Also ich habe dann nicht keine direkte Reaktion darauf. Ich weiß nicht, was damit jetzt passiert ist.
Es wäre natürlich schon praktisch, wenn ich dann eben auch wüsste, wer das bearbeitet hat.
Und so. Aber wo du sagst, mit dem Gremium, was man dann extra einrichtet, das hört sich dann wieder so ein bisschen so an, dass das Gremium für das Gremium, dann ist wieder nicht bewältigen kann, dann müssen die ein Untergremium einrichten. Das hört sich schon wieder nicht so besonders verschlankend an und nach dem direkten Weg, sondern eher so nach, da sitzt dann ein Haufen Sekretärinnen oder besser noch so ein Callcenter extra für deine Mails, die du schickst, und die haben dann so Standardbriefe und die passen die dann so ein bisschen an.
Plus ich bezweifle eigentlich eh, dass das so viele Leute daran teilnehmen werden. Wenn man sich heute das anschaut, wer liest denn so einen Bundestagsdebatten mit? Wer schaut sich Bundestagsdebatten im Fernsehen an? Also ich denke, gerade bei vielen wichtigen Punkten ist es einfach so, das interessiert nur eine kleine Minderheit. Die Minderheit, beziehungsweise es interessiert eben nur wenige, aber die können eben ihre Meinung überhaupt nicht einbringen. Das wären vielleicht, bei vielen Themen wäre das wirklich wenig, was da zusammenkommen würde.
Ich unterstelle aber einfach mal, dass je besser die Möglichkeiten sind, für den einzelnen Bürger sich einzubringen, ja auch umso mehr genutzt werden. Weil ich meine, frag mal die Bürger, warum sie zum Beispiel nicht mal wählen gehen. Naja, es ändert ja eh nichts. Also selbst irgendwie bei den Wahlen schon, wo es wirklich nur alle 4 Jahre einmal ein Kreuz ist, haben die Leute schon die Hoffnung verloren, dass damit irgendwas passiert. So, und wenn sie jetzt irgendwie noch häufiger die Möglichkeit hätten, sich einzubringen und dann auch sehen würden, dass da tatsächlich was passiert, dass das irgendwo ankommt, denke ich schon, dass das Leute ermuntern würde.
Ja eben, dann würde sie in dem Sinne was bringen, das würde sie wahrscheinlich regulieren. Weil wenn zu viel ankommt, dann bringt es auch wieder weniger. Hm. Vielleicht werden die Leute dann auch merken, dass jetzt bei bestimmten Debatten eben weniger bringt. Außerdem, es ist ja nicht so, dass da jede E-Mail einzeln eben beantwortet muss. Es reicht im Grunde genommen schon, wenn man Tendenzen hat.
Und Stimmungsbilder erkennen kann, ja. Wobei da die Frage ist, ob man es per Mail abwickelt. Aber was mich unglaublich stört, ist zum Beispiel die Möglichkeit, meinen Bundestagsabgeordneten direkt zu erreichen, ist nicht vorgesehen beim Bundestag. Das geht einfach nicht. Ich kann da nicht hinklicken und sagen, ich wohne in dieser Straße, ich würde gerne wissen, wer für mich zuständig ist. Das geht. Weil ich muss wissen, wer der Typ ist, seit wann ist.
Du kannst, doch, das geht. Du kannst bei dem Bundestag schauen, wer für deinen Wahlkreis zuständig ist. Ich glaube schon, das geht. Über eine Suche. Berlin, Friedrichshain oder so.
Sagt Frank, das geht total einfach. Rosengart hier einfach mal so.
Ich habe es auch ausprobiert. Man bekommt zu den Abgeordneten eigentlich auch relativ viele Informationen. Und meinen habe ich gefunden. Also das ist alles möglich.
Das wollte ich nämlich mal fragen, weil du klingst ja so, als hättest du dich jetzt nicht bis heute Abend so hingesetzt und dich eingeigelt, sondern schon mal versucht, den Kontakt aufzunehmen. Hast du da schon mal was gemacht und auch ein Feedback bekommen?
Ja, sagen wir so, ich habe es im Rahmen der Urheberrechtsrichtlinie gemacht. Mhm. Ich habe zuerst da mal einfach so die ersten 20 nach dem Alphabet nach, einfach mal immer einen gleichen Text geschrieben. Da war die Reaktion mittelmäßig. Da hat es also in der Regel mehrere Wochen gedauert, bis ich dann überhaupt eine E-Mail bekommen habe. Und die meisten haben eigentlich dann auf den Wirtschaftsausschuss mit verwiesen. Jetzt habe ich vor kurzem bei der zweiten oder dritten Anhörung, da habe ich mir das Protokoll durchgelesen. Mhm. Und da habe ich ihm gezielt zu den Leuten Kommentare geschrieben, was im Grunde genommen kommentiert, wie ich das finde, wie ich ihre Meinung finde und so weiter. Das habe ich jetzt abgeschickt und das war letzten Freitag. Ich habe verständlicherweise noch keine Antwort, aber müssen wir schauen, wie das jetzt wird.
Aber klingt jetzt schon nicht so wie die Sache, die man zwischen Suppe und Kartoffeln macht. Also da muss man sich schon so ein bisschen mit drum kümmern, bevor man da jetzt großartig was schreiben kann auch, oder?
Das ist wahr, das ist wahr.
Ich finde, okay. Ja, wir sind gerade so ein bisschen und haben uns so gerade angeguckt mit dem rechten und mit dem linken Auge, weil wir gleich Nachrichten machen müssen. Wir haben schon 2:30. Aber es ist halt so ein bisschen merkwürdig, und das, was glaube ich auch rausgekommen ist, ist die Tatsache, dass man sich, wenn man schon mal dann die Zeit investiert und was schreibt, dann auch wünscht, dass man weiß, ob das Ganze mit einem seriösen Auge gelesen worden ist. Weil ich mir nicht vorstellen kann, weißt du, du schickst irgendwie so einem Typen, der hat sich da hochgearbeitet, meint, er weiß ein bisschen was von der Materie, dann schickst du dem eine Mail, da schreibst du einen Kommentar rein von 4 Zeilen nach dem Motto, hör mal Peter, du glaubst doch nicht im Ernst, das kannst du ja auch nett machen. Aber woher weiß man, ob der Typ sich das wirklich ernsthaft durchliest und in Erwägung zieht?
Das ist eben gerade das Problem, deswegen. Also ich versuche es eben, da eben durch den Text einigermaßen interessant zu machen, dass man so vielleicht irgendwie den erreichen kann. Es ist eh wahrscheinlich so, dass das bis zur Sekretärin durchgeht und erst dann, wenn die Sekretärin eben das für wichtig empfindet, dass das weitergeleitet
wird. Ich denke auch, dass die Antwort oder dieser Verweis auf den Wirtschaftsausschuss schon recht deutlich zeigt, wie schwach die Zivilgesellschaft in diesem Land noch vertreten ist. Mhm.
Ja, die Zivilgesellschaft hat leider keine Lobby. Das ist das, was ich immer wieder gerne sage. Wir werden gleich weiter talken im Chaos Radio hier auf Fritz im Blue Moon unter 0373 97 110. Vielen Dank dir erstmal, Christian.
Okay.
Ja? Tschüss. Tschüss und viel Erfolg und ich hoffe, du bekommst eine Antwort.
Okay.
Danke. Tschüss. Mach's gut. Wir machen jetzt erstmal Nachrichten hier auf Fritz.
Wenn Fritz im Berliner Kabel, dann 89,85.
22:33 Uhr.
Fritz Info.
Mit dem Wetter in der Nacht bleibt es, das ist doch mal was Schönes, trocken bei Tiefstwerten zwischen 6 und 2 Grad, also relativ kühl. Morgen wird es allerdings genauso schön, wie es heute tagsüber war. Die Temperaturen steigen auf 17 bis 20 Grad. Jetzt die Meldung mit Matthias Kerkhoff.
In Berlin-Neukölln hat es eine tödliche Schießerei gegeben. Dabei wurde ein Polizist getötet, ein weiterer wurde schwer verletzt. Die Polizisten wollten in einer Wohnung einen Mann verhaften, der wegen einer Messerstecherei gesucht wurde. Die drei großen Berliner Unis planen einen totalen Zulassungs- und Einstellungsstopp. Sie reagierten damit auf neue Sparpläne von Finanzsenator Sarrazin. Die Humboldt-Uni will schon im kommenden Wintersemester keine Studenten mehr aufnehmen und ab sofort keine Stellen neu besetzen. Im Irak ist eine neue Widerstandsgruppe gegründet worden. Sie nennt sich Irakische Nationale Befreiungsorganisation. Die Gruppe hat den bewaffneten Kampf gegen die Alliierten angekündigt. Das Ansehen der Politik hat in Deutschland einen dramatischen Tiefstand erreicht. Nur noch 3% der Bürger haben Vertrauen in die Arbeit der politischen Parteien. Auch Arbeitsämter und Rentenversicherungen, Bundestag und Gewerkschaften sowie Kirchen erhielten schlechte Noten. Das geht aus einer heute veröffentlichten Online-Umfrage hervor. Am Blick auf die Verkehrslage, wir haben keine aktuellen Meldungen, wünschen gute Fahrt.
Reggae.
Rock. Alternative.
Fritz, die Konzerte.
Im Mai. Die Sam Rugger Band. Freitag, 2. Mai, Columbia Fritz Berlin. Cresip. Sonntag, 18. Mai, Columbia Fritz Berlin. Moloko. Dienstag, 20. Mai, Columbia Halle Berlin. Placebo. Montag, 26. Mai, Columbia Halle Berlin.
Ausverkauft. Karten für Placebo gibt's nur noch bei Fritz zu gewinnen.
Fritz, die Konzerte.
Im Mai.
Reggae.
Rock Alternative.
Und im Radio?
Fritz.
Hi, we are Tattoo.
Hi, this is Madonna.
Hallo, ich bin Markus von Smilum.
Und im Radio?
Fritz.
I'm gonna make you mine.
So, die Beastie Boys dürften das Gehirn nochmal neu gebootet haben für den Fall, dass ihr gedacht habt, mein Gott, dieser Einstieg in dieses Thema von den Chaos Radioten heute, Chaos Computer Club, Blue Moon auf Fritz. Das war ja nun nicht der einfachste Tobak, den ihr euch hättet aussuchen können. Nein, das ist richtig. Es ist nun nicht so das Thema, wie gefallen euch Hänsel und Gretel 2000 Jahre danach. Aber es ist wichtig für die Zukunft. Das kann man einfach mal sagen. Das ist so ein doofer Spruch. Ich glaube, das haben meine Lehrer immer schon zu mir gesagt. Und das hat mir damals schon nicht gefallen. Das ist wichtig für die Zukunft. Aber das ist schon so ein bisschen wichtig für die Zukunft, oder?
Ich denke, wir setzen da jetzt gerade, solange wir in der Lage sind, in diesem schwammigen Themenbereich, und das ist ja momentan noch, Maßstäbe. Es ist einfach so, dass die Regierung das schon erkannt hat, dass sie das auch als wünschenswert erachten. Auch dieses Stichwort schlanker Staat, Bund 2005, elektronische Verwaltung, da sollte es ja kommen. In 2 Jahren soll das ziemlich heftig losgehen. Dass wir jetzt noch in der Lage sind, da auch uns als Zivilgesellschaft einzubringen und das auch tun müssen, um entsprechend den Rahmen abzustecken.
Andreas und Frank vom Chaos Computer Club, meine Person Max am Mikrofon hier im Fritz Studio. 0331 70 97 110 ist die Telefonnummer, über die ihr euch beteiligen könnt. Stichwort für den Abend heute ist, um einfach nochmal den Einstieg zu liefern, das große E. E-Business gibt es ja schon, ja, das haben auch alle begriffen, sowohl IBM als auch Sony, als auch die ganzen großen Firmen. Und jetzt langsam denken sich die Regierungen, Mensch, also die E-Regierung, das wäre doch auch mal was für uns. Und deswegen ist die große Frage, wie soll man diesen Begriff E-Regierung, E-Government, elektronische Verwaltung, elektronischer Bürger, elektronische Politiker vielleicht auch, umsetzen in den nächsten Jahren.
Genau, ja? Politikerbots.
Politikerbots. Wobei, das ist natürlich jetzt ein bisschen kritisch, ich dieses Gefühl habe, dass viele der Politiker nicht mehr als Bots gewesen sind in den letzten Jahren, aber das ist eine persönliche Bemerkung.
Kleiner Literaturtipp an der Stelle, Stephen Bury, Interface.
Gut, damit hätten wir das auch geklärt, aber wir haben noch nicht geklärt, was ihr dazu denkt. In der ersten halben Stunde haben wir schon ein paar Stimmen gehört, was ihr euch wünschen würdet an elektronischen Einflussnahmemöglichkeiten. Das heißt, was hättet ihr gerne auf elektronischem Wege? Ne? Was würdet ihr gerne machen mit eurem Staat auf elektronischem Wege? Hättet ihr gerne noch mehr an Feedback dazu, was ihr sonst schon so auf Phoenix sehen könnt? Also so eine komplette Bundestagsdebatte mit der Möglichkeit, euch da einzuklicken. Die Idee hatten wir ja gerade schon mal gehabt, aus Bayern, geliefert über Telefon. Wenn ihr ähnliche Ideen habt, 0331 70 97 110, die Nummer für heute Abend. Telefon ist erstmal der Rainer. Guten Abend, Rainer.
Hallo.
Hi.
Guten Abend.
Was würdest du dir wünschen? Wir haben hier den großen Wunschzettel.
Ja, also ich würde es gar nicht schlecht finden, wenn man sich zum Beispiel so ummelden könnte oder so direkte Verwaltungsgeschichten, mit denen man hin und her zu tun hat, so Steuererklärung und sowas, wenn man das direkt elektronisch machen könnte.
Bist du aus Berlin oder irgendwo?
Aus Berlin.
Das ist richtig nervig, ne? Wenn man irgendwie zu so einer Meldestelle geht, irgendwie so eine blöde Nummer ziehen muss, irgendwie 3 Stunden vielleicht wartet.
Also man hat manchmal wirklich Glück. Also ich muss dazu sagen, in den letzten Jahren hat sich das echt gebessert. Die Leute sind sowas von nett und freundlich und hilfsbereit.
Komisch.
Hat sich wirklich was getan, muss ich einfach mal ein Lob einstreuen. Auf der anderen Seite, die müssen halt auch das nur in den Computer eingeben und das ist ja in dem Sinne...
Das kannst du auch machen eigentlich.
Das könnten wir auch selber machen. Genau. Also das denke ich, solche Sachen gingen relativ besser oder würde ich mir halt wünschen. Ich habe mir jetzt so eine kleine Liste gemacht, weil ich immer, dass ich das so hintereinander sagen kann. Also das denke ich wäre ein großer Vorteil, wenn man das einfacher machen könnte.
Mhm. Zur Steuer, gibt es da schon ein Projekt, das nennt sich Elster, die elektronische Steuererklärung. Die sind auch relativ aufgeschlossen gegenüber Open Source, haben auch schon, gab es in der letzten Datenschleuder unserer Mitgliederzeitung, glaube ich, sogar einen Artikel zu, angekündigt, dass sie selbstverständlich die Spezifikationen veröffentlichen werden. Auch das ist ja eine Forderung gegenüber dem transparenten Staat, dass er seine Prozesse dokumentiert und öffentlich macht, sodass du in der Lage sein wirst, entweder mit vom Staat bereitgestellter Software oder mit Software von Drittanbietern oder der große Wunsch mit Open Source Software, bei der du kontrollieren kannst, wer eigentlich deine Daten letztendlich in den Händen hält, was vielleicht bei einer Steuererklärung nicht das Falscheste ist. Und elektronische Steuererklärung, denke ich, wird in nicht allzu ferner Zukunft möglich sein.
Ja gut, wäre jetzt halt ein Beispiel. Auf der anderen Seite denke ich natürlich, die Nachteile im Moment noch würden dem überwiegen. Also das elektronisch zu machen oder zum Großteil elektronisch zu machen.
Was für Nachteile?
Ja, genau. Also ich denke mal, ein großer Nachteil wäre, dass nicht wirklich alle Leute, ich meine, du und ich vielleicht, aber wirklich nicht alle Leute haben einen Draht zum Internet. Entweder keine Lust auf Computer, ich sag mal auch ältere Leute oder einfach Leute, die damit überhaupt keinen Umgang haben. denke ich, das ist eine ganze Menge im Ganzen gesehen. Und wenn ich schon sehe, wie sich manche Leute an diesen Bankcomputern da schwer tun, weil sie es einfach sich auch nicht reinfummeln möchten oder das irgendwie nicht begreifen, sondern einfach noch das Guten Tag am Schalter hören wollen, okay, denke ich, so ein Großteil der Bevölkerung ist da ein bisschen vielleicht nicht ganz so offen. Wenn wir davon ausgehen, dass, sag ich mal, fast alle online wären, denke ich, ist es nicht wirklich sicher. Und gerade im Bereich, wo es halt persönliche Daten angeht, Bankverbindungen, komme ich auch schon ein bisschen ins Schwimmen. Also ich habe zwar diesen Zugang mit PIN und TAN und wie sie alle heißen, für Kontobewegungen, aber ich muss ehrlich sagen, wenn ich da schon höre, dass diese Einwahlgeschichten mit den 0190er-Nummern so leicht geknackt wurden und da so viele Minen reingelegt wurden, also ein Arbeitskollege von mir, der hat auch irgendwie sich da gerade 3.500 Euro wohlgemerkt in der Haare mit seinem Telefonanbieter über irgendwelche Einwahlnummern, und der ist wirklich einer, den ich so einschätze, der sich da wirklich nicht in irgendwelche Systeme einloggt, um da ein paar Bildchen zu gucken. Also dem, das kann wirklich jedem passieren, wenn man da nicht wirklich, ich sag mal, auch Glück hat. Ich meine, der eine hat eine Firewall von dem, funktioniert oder funktioniert nicht, und wenn dann gerade zufällig jemand in die Lücke trifft, dann ist man halt dran, und es ist sehr, sehr schwer nachzuweisen, ob man was oder was man nicht gemacht hat, und so denke ich, ist das auch bei den elektronischen Signaturen.
Hast du denn eine Idee, was der Staat tun könnte, um da das Vertrauen zu steigern oder vielleicht die wirkliche Sicherheit auch zu steigern?
Naja, die Sicherung, es gibt ja diverse Verschlüsselungsprogramme und Codierungsmöglichkeiten, aber ich sag mal generell, einfache Sachen, die man eben wirklich machen kann, wo die Daten bekannt sind. Ich sag mal, wenn ich beim Finanzamt anrufe, sagt das die Steuernummer, wunderbar, dann kann man da was hin und her schicken. Das kann man auch mit so einem persönlichen Schlüssel machen. Bei Neuanmeldungen und sowas oder wenn ich jetzt irgendwo hinziehe, würde ich das schon favorisieren, wenn man das persönlich machen muss. Mhm. Weil dann ist eben jemand da. Ich sag mal, eben wie diese Karten mit Passfoto oder eben nicht, wo man halt sehen kann, okay, das ist der wirklich, und kann nicht jeder einfach hin oder irgendwie mit einem Code oder ich weiß nicht, ich bin ja in Computern an sich auch nicht so fit. Ich kann halt bloß sehen, was alles passiert und sagen, okay, also das passt mir jetzt nicht oder das wäre mir zu unsicher, irgendwelche wichtigen Geschichten einfach so über die Elektronik machen zu lassen.
Das ist ein guter Ansatz. Würdest du das, habe ich dich da richtig verstanden, würdest du das zum Beispiel vom Haftungsrisiko abhängig machen? Also auch sagen, Dinge niederer Bedeutung kann ich auf elektronischem Wege abwickeln, Dinge, die zum Beispiel Identitätsdiebstahl erlauben würden, weil ich mir eine neue digitale Identität schaffe, indem ich das erste Mal meinen elektronischen Ausweis beantrage, möchte ich bitte weiterhin auf herkömmlichem Weg machen?
Das würde ich schon favorisieren, auf jeden Fall. Also, und da auch eine deutliche Unterscheidung, auch, ich sag mal, in dem, was für jemand anders interessant sein kann. Weil ich meine, allein diese Geschichten mit Visa-Kartennummern, wenn da jemand fit ist und sich irgendwie sowas rauslesen kann, kann er damit allen möglichen Blödsinn machen. Mhm. Und es wird aber keiner daran Interesse haben, irgendwie so grob mal gesagt, Fahrzeug, wir ziehen jetzt um, legen das von da nach da. Einfach eine Ummeldung oder ich bin jetzt umgezogen oder wie auch immer, was man halt postalisch, also wirklich mechanisch nochmal überprüfen kann oder nochmal gegenstempeln kann oder einen Fax schicken, aber per Brief von Hand geschrieben, denke ich, dass es nicht ganz so interessant wäre für irgendjemand, sich da einzumischen. Ich meine, wenn ich von irgendjemand eine Nummer hätte von so einer Visa-Card, bis sowas rauskommt, sage ich mal, bis das gebucht ist, dann wird Ware zugestellt, dann bekommt man irgendwie die Rechnung oder wird dann das Konto belastet, das dauert dann vielleicht 2 Wochen und in der Zeit kann man im Prinzip, wenn man es wirklich drauf anlegen würde, eine Menge Blödsinn mitmachen. Und dass es immer wieder Leute gibt, die es drauf anlegen, das ist ja nur weit bekannt.
Aber Rainer, ist ja eigentlich merkwürdig, weil wir reden ja gerade darüber, was in diesem Bereich auch mit der Regierung und all den Sachen, die uns auf dem Verwaltungswege betrifft, was man da so machen könnte. Das, worüber wir jetzt reden, nämlich, dass es irgendwo um Geld gehen könnte, das uns verloren geht, das kann uns ja jetzt schon verloren gehen, ja, weil wir haben genau das haben wir umgesetzt.
Das stimmt, ein bisschen abgeschliffen. Also ich sag mal, die nächste Geschichte für die Regierung wäre natürlich, würden eine Menge Beamte arbeitslos werden, denke ich. Wäre vielleicht schade drum, je nachdem, wie schnell man das umsetzt. Wenn man das natürlich so auslaufen lässt, zu sagen, ja gut, die jetzt sowieso in Rente gehen, das wird eben nicht nachbesetzt, sondern da kann man dann eben die Leute einsparen, dann wäre das ja längerfristig mehr oder weniger gruppierbar, dann wäre das in Ordnung. Mhm.
Wobei im Moment eigentlich die Sorge der Beschäftigten eher eine andere ist. Die haben nämlich im Moment Sorge, dass mit der zunehmenden Transparenz und irgendwelchen Informationsfreiheitsgesetzen, sage ich gleich noch, was da ist, je mehr das kommt, kommt, desto mehr Arbeit sehen die auf die zukommen, weil plötzlich die Bürger alle plötzlich dastehen und sagen so, wie, was machen Sie da? Erklären Sie das mir jetzt mal. Das will ich jetzt aber hier irgendwie schriftlich und irgendwie, da will ich jetzt aber auch nochmal eine Kopie von haben. So. Und die sehen das nicht so, dass sie da irgendwie überflüssig werden, sondern die sehen plötzlich ganz viel Arbeit auf sie zukommen. Sie sehen irgendwie, dass sie in der Übergangszeit alles doppelt machen müssen, nämlich auf Papier und ins System eingeben. Klar, längerfristig natürlich schon, aber im Moment bedeutet das für die Verwaltung auf jeden Fall also zumindest eine große Umstellung und wenn nicht sogar deutlich mehr Arbeit.
Das ist aber eine rein organisatorische Sache. Ich sag mal so salopp, Vergleich fällt mir ein mit dem Euro. Da hat man gesagt, so, ab dann und dann funktioniert das so und so, dann haben wir das und dann müssen alle mit umgehen. Und ich sag mal, wir haben ein selbstregulierendes System, denke ich. Da wird schon jeder irgendwie mit klarkommen. Da muss es halt nochmal nachlesen.
Dosenpfand, Rainer.
So, ja,
Dosenpfand.
Zum Beispiel. Ich meine, ich finde es persönlich lästig und am Strich, denke ich, ist die Idee gar nicht schlecht. Aber unterm Strich, man hat gesehen, der eine hat sein Material komplett aus dem Sortiment genommen, der nächste macht seinen eigenen Firmenaufkleber drauf und dann kann man es an jeder Filiale tauschen. Und die nächsten fangen an mit Kassenbons und wenn einmal irgendwie, wenn man nicht bei der Filiale, sage ich mal nachts zum Beispiel, das wieder abgibt, wo man es zufällig eingekauft hat, weil man gerade da in der Gegend war und noch Lust auf ein Getränk hatte, dann steht man da und muss es hinterher wieder bezahlen. Gut, ist natürlich eine Geschichte, der eine kriegt es besser geregelt und der andere nicht. Und da muss man sich natürlich ein bisschen Gedanken vorher machen.
Ist aber trotzdem...
Überstürzt und die Wirtschaft, sag ich mal, hatte nicht großartig Zeit. Gut, hat man gesehen, wer flexibel war. Insofern, okay. Ich meine, ich finde es nicht schlimm, ich persönlich.
Es war trotzdem ein sehr anschauliches Beispiel, denke ich, für letztendlich, dass der Bürger der Leidtragende politischen Handelns ist.
Das sind wir ja immer.
Und was wir ohnehin immer sind, aber das ist noch schön festzustellen. Und auch welche Interessensgruppen am politischen Prozess beteiligt sind und dass die Zivilgesellschaft halt in der Regel fehlt.
Ich meine, wenn wir mal Tacheles reden hier am Telefon, so eine richtige Meinungsfreiheit, denke ich, oder Entscheidungsgewalt, glaube ich persönlich, haben wir sowieso nicht mehr. Das ist, wie gesagt, jetzt mal unter Meinungsfreiheit, ist jetzt nicht so ganz das Thema. Aber ich denke auch, gerade mit elektronischer E-Government, so richtig das, was man hören möchte, das wird man da nicht mehr rauslesen können als aus den Bundestagsdebatten, Live-Übertragungen zum Beispiel. Oder wenn man wirklich hinterher ist, sich Informationen zu besorgen, dann bekommt man die auch mehr oder weniger schwierig. Und da sieht man schon, wie das ein bisschen ausgesiebt wird, denke ich.
Aber was der Frank vorhin gesagt hat, das ist ja eigentlich der springende Punkt. Wenn die Angst davor haben, dass sie auf einmal den Leuten all das erklären müssen, das ist doch im Grunde das, was ich erwarte. Ich möchte doch gerne, dass ich da hinschreiben kann, sagen kann, entschuldigen Sie mal, Frau Müller, sagen Sie mir doch mal, warum das überhaupt so ist. Den Service will ich doch haben.
Ja, ich sag mal, den Service, es klingt jetzt ein bisschen blöd. Ich will da auch nicht irgendwie frech wirken, aber das wollen wir doch alle. Wenn wir mal gucken, was wir wirklich an Informationen kriegen, auf offizieller Seite, wenn man sich das nicht zufällig irgendwo hintenrum Informationen besorgt, kriegt man teilweise von der Politik ein ziemlich falsches Bild, denke ich, oder auch von Meinung, oder das wird auch getuned in eine bestimmte Richtung, was der Staat eben gerade möchte oder was für den Staat wichtig ist. Und ich denke nicht, dass es dadurch besser wird, dass man sagt, okay, wir haben jetzt die ganzen Sachen, die kann man elektronisch nachlesen, weil das System an sich sich ja nicht komplett 100% in die Karten schauen lassen möchte, denke ich so. Also in dem Sinne wäre es kein direkter Vorteil, weil wenn irgendwas schief läuft, ich sag mal, ich habe als Beispiel einen Sachbearbeiter im Finanzamt oder wo auch immer, der macht Mist. So, dann kann ich jetzt hingehen, dann kann ich mich bei seinem Vorgesetzten beschweren, aber unterm Strich, wenn der mir irgendwie, keine Ahnung, 1000 Mark zu viel abzieht oder Euro und ich habe dann irgendein Problem damit, jetzt als Beispiel, oder damit Scherereien, ich kriege den ja nicht. Und ich kriege den elektronisch auch nicht. Der macht gerade so weiter. Der sagt vielleicht, tut mir leid, aber ich sag mal, effektiv passiert nichts. Wenn ich jetzt selber irgendeinen Mist mache, irgendwas Steuern zu wenig zahle oder was, das gibt einen Höllenärger. Und die Leute in den Regionen können sich eben andere Sachen erlauben, denke ich einfach mal. Und das ist dadurch, dass man elektronisch nachfragen könnte oder mal sagen würde, so und so, da mal eine Mail hinschreiben, mach mal das und das oder wie sieht denn das und das aus, da kriegt man dann vielleicht einen Kommentar, ja, wird bearbeitet und dann hört man zwei Jahre nichts mehr von.
Das bringt uns aber, denke ich, nochmal zu diesem Transparenzargument, dass es schon hilfreich wird, wenn man eben vergleichbare Fälle hat und die elektronisch einsehen kann und es für die Verwaltung auch schwieriger wird, einen Fall untergehen zu lassen oder auch für wen auch immer schwieriger wird, gewisse Themen auszuklammern, weil es so ist, dass grundsätzlich alles erstmal dokumentiert wird was der Idealfall wäre, wenn es klappen könnte, und es dann im Einzelfall begründet werden muss, warum denn nun konkret dieser Punkt nicht dokumentiert ist, als wenn, wie im jetzigen System, ich grundsätzlich eine Anfrage stellen muss, um überhaupt erstmal Informationen zu bekommen.
Wäre an sich nicht verkehrt. Ich sag mal, alles, was dem Bürger unterm Strich dazu hilft oder dabei hilft, an Informationen zu bekommen oder seine eigenen Rechte mal gegenüber dem Staat wirklich durchzusetzen, ist natürlich nur positiv. Ich denke aber an sich, dass das System, so wie wir es ja auch in der Politik haben, man wird nie an jemanden kommen, der einem eine Mine legt, gegen die man effektiv was machen kann. Das fängt, soll jetzt nicht politisch werden, fängt ein bisschen beim Rechtssystem an und geht über die eigentlichen Entscheidungen weiter. Ich sag mal, wir zahlen Steuern ohne Ende als Beispiel, nur mal um das ein bisschen ansichtig zu machen. Wir zahlen Steuern und für alle Sachen, wenn ich irgendwo hingehe, irgendwas, ich sag mal, Bürgerrechte, einen Personalausweis beantrage, sage ich, ziehe um, ich zahle jedes Mal noch eine Gebühr. So, wofür denn? Wofür zahle ich denn Steuern? Als Beispiel. So,
ja, das wäre zum Beispiel mal interessant, den Geldfluss dann auch nachvollziehen zu können, ja?
Ja, also sehr schön. Dann sagen die, das ist jetzt darauf geschrieben. Ich meine, gerade hier in Berlin gucken wir uns mal um. Wenn man zweimal durch Westdeutschland gefahren ist, wird einem deutlicher Unterschied auffallen. Wir zahlen alle Kraftfahrzeugsteuern, Kraftstoffsteuer, Sprit und Diesel und weiß ich nicht was, ohne Ende. Und unsere Straßen sehen aus wie die letzten Baustellen, allesamt. Und also ich meine, man kann natürlich ständig Geld für neue Stoßdämpfer ausgeben und neue Reifen, aber wo geht das Geld hin? Und ich denke nicht, dass es dadurch durchsichtiger wird, dass man das elektronischer macht.
Also es gibt in Berlin das Informationsfreiheitsgesetz. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist eine Sache, die bundesweit durchgesetzt werden soll. Es ist so, dass du als Berliner die Möglichkeit hast, also nicht nur die Möglichkeit, sondern das Recht dazu hast, bei einer Verwaltung nachzufragen, so, ey, was macht ihr da? Und ich will jetzt bitte Kopien von meinen Akten haben, was da liegt, und ich will wissen irgendwie, wie das jetzt alles gelaufen ist. Das heißt, Informationsfreiheitsgesetz, gibt es Informationen dazu unter www.informationsfreiheit.de. Mhm. Da haben die Datenschutzbeauftragten Informationen zusammengetragen. Das bundesweit zu vereinheitlichen, da gibt es Widerstände aus verschiedenen Bundesländern, vor allem aber auch von den Bundesbehörden, zum Beispiel dem Verteidigungsministerium, dem Wirtschaftsministerium, Ministerium für Inneren. Klar, das sind die natürlich, wo auch besonders heikle Sachen an Akten sind, so. Und so diese Informationsfreiheitsgesetze sehen eigentlich auch vor, dass es praktisch keine Ausnahmen gibt, nur sehr wenige Ausnahmen gibt von Akten, die jetzt nicht rausgegeben werden dürfen. Also zum Beispiel die, wo personenbezogene Daten oder personenbeziehbare Daten enthalten sind, oder Sachen, wo jetzt die Bundesregierung oder die, nicht die Regierung, sondern die Bundesrepublik Deutschland als solches gefährdet wäre, also ja, jetzt irgendwelche wirklich sicherheitsrelevante Sachen.
Nein, das soll ja auch so bleiben. Also ich weiß nicht so recht an der Stelle. Zum Teil habe ich mal durchgeguckt, hier sage ich mal bundesregierung.de ist das, glaube ich. Da sind sehr viele Seiten, die sind sehr interessant. Mhm. Die finde ich wirklich sehr gut und da kann man auch wirklich eine Menge nachlesen. Mit den Freiheiten, gut, ich habe es persönlich noch nicht getestet, ich habe mir das mal notiert, bei Gelegenheit werde ich da auch gerne mal reinschnuppern und mal irgendwie eine Frage stellen, mal gucken, wer drauf kommt. Man muss ja alles testen. Also wenn es das gibt, ich meine, es gibt viele Gesetze, ob sie nur ganz so, ich bin da beim juristischen System auf der Seite ein bisschen persönlich jetzt, ein bisschen am Schwimmen, ob das alles so hinhaut. Unterm Strich haben wir es hier sehr gut, aber so ganz endgültig in die Karten lassen, gucken möchte sich da, glaube ich, doch keiner.
Das ist doch mal ein schönes Schlussstatement. Jetzt haben wir uns ja auf ganz vielen Gebieten heiß geredet und wir merken auch schon, wie ganz viele Leute zu verschiedenen Themen, die wir jetzt alle mal angeschnitten haben, anrufen. Vielen Dank erstmal, Rainer. Das war schon sehr umfangreich.
Alles klar,
schönen Abend. Ja, gut. Tschüss. Ihr könnt anrufen weiterhin beim Chaos Radio 0373 97 110. Wir lehnen uns hier jetzt auch erstmal kurz zurück und halten die Bubble an, damit ihr auch in euch gehen könnt und vielleicht den einen oder anderen Beitrag leisten könnt, dann auch, wenn ihr euch gesammelt habt. Ihr dürft euch aufschreiben, hat der Rainer auch gemacht. Das ist ausdrücklich erlaubt und macht das Ganze für euch und für uns natürlich und für die Hörer in Berlin und Brandenburg ein bisschen einfacher zu diesem Thema. Welche elektronischen Services für den Bürger würdet ihr euch wünschen?
Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith.
So verhältnis.
Reach out and touch faith.
Hier ist das Chaos Radio auf Fritz. Wir haben es genau 23 Uhr und machen noch mal ein akustisches Hallo.
Blue Moon.
Im Studio vom Chaos Computer Club Andreas und Frank, meine Person von Fritz, Max von Malotki. Wir haben noch 2 Stunden Zeit und so wie es aussieht, werden wir alle langsam warm in Berlin und Brandenburg mit diesem Thema. Wir können ja einfach, Andreas, vielleicht nochmal kurze Einführung machen, wo wir momentan auch sind von der Diskussion her, damit diejenigen, die gerade erst eingeschaltet haben, so wissen, worum es geht und was wir schon so vielleicht angehakt haben.
Wir sprechen heute über E-Government. Das ist die Übertragung von Dienstleistungen des Staates zum Bürger oder dessen Verlagerung ins Netz, was wir auch in der Wirtschaft am Beispiel des Home- und Online-Banking gesehen haben. Auf der anderen Seite aber auch was ja das Selbstverständnis demokratischer Regierungen berührt, die Informationsfreiheit gegenüber den Bürgern, also die Dokumentation der Prozesse der Regierung gegenüber den interessierten Bürgern, was es ja eigentlich sein sollte.
Lässt sich lustigerweise in einer Handvoll Sätze zusammenfassen, aber wenn man daran geht, das umsetzen zu wollen, dann werden die Sätze auf einmal länger. Und deswegen haben wir auch 3 Stunden heute Abend im Chaos Radio auf Fritz, um darüber zu sprechen. Ausgehen möchten wir mal zumindest noch für ein paar Minuten von der Frage, welche elektronischen Services ihr euch denn wünschen würdet oder was ihr gerne auf elektronischem Wege erledigt haben möchtet. Wobei wir schon so ein bisschen aufgetan haben heute Abend, dass da eine Menge Probleme dran hängen. Und wenn ihr die seht, also wenn ihr sagt, hey, wenn das und das so und so gehen sollte, wie zum Beispiel, dass ich meinen Ausweis elektronisch beantragen kann oder umziehen kann, elektronisch und ähnliches, dann sehe ich aber die und die und die Probleme und die sind wichtig zu bedenken. Dann könnt ihr die auch zur Sprache bringen. 0331 70 97 110 ist die Fritz Hotline. Da könnt ihr euch melden, einfach anrufen und wir werden dann zusammen sprechen. Ihr könnt aber auch, wenn ihr möchtet, wenn ihr irgendwie größere Beiträge zum Thema haben möchtet und hinterher noch ein paar Infos haben wollt, eine Mail schreiben an 81 als Zahl, also 81. chaosradio@ccc.de für Fragen und Hinweise zu genau dieser Sendung, die dann aber erst danach beantwortet werden, wenn die Sendung zu Ende ist. Und da können wir, weil wir die volle Stunde haben, auch ruhig nochmal sagen, Frank, dass morgen der Datengarten wartet.
Genau, das ist eine Veranstaltung, die wir einmal im Monat machen im Chaos Computer Club in Berlin, in der Marienstraße 11 im Hinterhaus. Da wollen wir eigentlich so ein bisschen das Thema nachbereiten. Also wir müssen mal gucken, so viele Leute da kommen, in welchem Rahmen wir das machen können, aber wir würden uns eigentlich freuen, wenn wir direkt mit euch Hörern vor Ort die Sache nochmal weiter diskutieren können, weil in so einer gemütlichen Runde diskutiert sich es meist noch ein bisschen besser und produktiver als hier im Radio. Und
na, das ist ja ketzerisch. Das ist ja total gemütlich hier, muss ich jetzt einfach mal sagen als Radiomensch. Also ich fühle mich wohl und akustisch seid ihr natürlich total eingebettet, auch was unsere tolle Hintergrundmusik anbelangt. Aber ihr könnt, wie gesagt, auch morgen euch körperlich dahin gehen, begeben und da mitdiskutieren. Wie viel Uhr geht's los?
20 Uhr.
20 Uhr.
Kostet keinen Eintritt. Und ja, wird wohl eine schnucklige Runde da, denke ich mal.
Eine schnucklige Runde, na ja. Dann ist ja alles in Ordnung. Ihr könnt aber auch jetzt anrufen, weil dafür ist der Abend ja heute auch da, um hier zu talken auf Fritz 0371 97 110 und am Telefon ist der Bernd aus Potsdam. Namen Bernd. Bernd, bist du noch da? Nee, ist er nicht mehr. Schade, denn da ging es so ein bisschen in Richtung, dass Gesetze zur Verfügung stehen sollen und wahrscheinlich auch Diskussionen über Gesetze. Wenn ihr in die Richtung gehen möchtet, was die Diskussion anbelangt, könnte ja in Bernds Kerbe schlagen, die er leider selber noch nicht vertiefen konnte, weil er gar nicht mehr dran ist. Aber der Markus ist vielleicht am Telefon. Hallo Markus.
Hallo.
Nabend.
Hi Markus.
Jo. Ich wollte was zum Thema E-Demokratie sagen. Eben was sagen, aber ich glaube erstmal E-Demokratie. Wurde vorhin schon gesagt, dass immer nur ein kleiner Teil der Bevölkerung sich für irgendwelche Gesetze und so weiter interessiert. Ich finde, das sollte man viel tiefer aufhängen. Also zum Beispiel auf kommunaler Ebene gibt es sehr viele Chancen, eine elektronische Demokratie durchzuführen und zum Beispiel Bürger an Bebauungsvorhaben bei der Planung ihres eigenen Viertels und so weiter mehr einzubeziehen als bisher. Und das muss eigentlich auch von den Politikern als Chance genommen werden, von außen viel mehr Input zu bekommen. Da muss natürlich auch noch eine ganze Menge Sinneswandel bei den Politikern stattfinden, aber man sollte halt diese E-Demokratie nicht immer sofort auf Sozialgesetzgebung oder sonstige Gesetzgebung irgendwie aufziehen, weil da, um es dahin zu bringen, dauert es wohl noch einige Jahre. Aber auf den unteren Strukturen gibt es so viele Möglichkeiten, die sollten genutzt werden.
Würdest du das als Pull- oder als Push-Dienst quasi machen wollen? Das heißt also, sollen die Bürger aktiv sich da einbringen oder sollen sie quasi gefragt werden, wie bei Wahlen?
Ja, die sollen aktiv sich einbringen. Also ob man jetzt irgendwie laufen nur irgendwelche kommunalen Wahlen durchzieht zu einzelnen Themen oder generell die Ideen der Bürger verwendet. Das sind ja zwei verschiedene Dinge. Also die Ideen der Bürger, die in ihrem Viertel leben, die sollten eigentlich als Chance genutzt werden von den Politikern, ihre Arbeit zu verbessern und generell die Arbeit oder die Lebensqualität von allen zu fördern.
Aber Markus, sei so lieb, weil das natürlich auch kommunale Ebene hört sich jetzt so einfach an, aber was genau meinst du damit? Vielleicht mal ein paar Beispiele, weil ich weiß, so das beliebteste Beispiel ist die Frage, soll der Grünstreifen auf der Hauptstraße jetzt 2 oder 3 Meter breit sein? Klar, das ist greifbar, aber was könnte da noch alles stattfinden? Weil das ist auch so das Einzige, was mir präsent ist.
Ja, also Bebauungspläne ist natürlich das das Erste, was auch wahrscheinlich ausprobiert werden wird, weil es viele Anlieger dann immer gibt, die dazu Stellung nehmen möchten und das bisher immer über irgendeinen schriftlichen Wege, man schreibt ein Papier an die örtliche Verwaltung und man weiß gar nicht, was damit passiert und so weiter. Das könnte man über Foren abwickeln. Zum Beispiel, wie es halt der Bund schon mit elektronischedemokratie.de letztes Jahr getan hat, was aber meiner Meinung nach nicht angenommen wurde, weil da eine ziemlich schlechte Technik hinterstand. Also für die, die sich das angeguckt haben, war ein Lotus-Notes-System dahinter und die Seiten brauchten irgendwie 10, 20 Sekunden zum Laden, wenn sie mal geladen haben. Und da war natürlich der ganze Spaß von vornherein vorbei. Und das hat die Regierung auch nur getan, weil es halt gesponsert wurde und da hat man sich die Technik nicht ausgesucht, aber ja. Großer Fehler damals. Das wird halt immer als Referenzobjekt sozusagen genutzt.
Aber weil du das hier anführst, Markus, was würdest du dir so wünschen? Also was hast du im Hinterkopf, wo du auf kommunaler Ebene, so du wohnst in Pankow, Berlin, was würdest du dir in deiner Gegend gerne wünschen? Also wo würdest du sagen, da hätte ich gerne was mitgeredet oder das würde ich mir wünschen? Hast du da auch ein paar Sachen auf der Pfanne? Weil das wäre ja das Wichtige.
Ja, zum Beispiel Jugendparlamente, Kinder- und Jugendparlamente, die es schon in verschiedenen Kommunen in Deutschland gibt, wo Jugendliche partizipieren können, das Ganze mal spielerisch lernen können, wie man sich als Staatsbürger engagiert. Und diese Kinder- und Jugendparlamente könnte man aufs Internet irgendwie ausdehnen. Das ist generell auch eher was, wo Jugendliche auch hingehen, anstatt zu solchen Kinder- und Jugendparlamenten, wo dann mal kurz der Bürgermeister mit einem Fotografen da steht und alle schön anlächelt. Und da könnte man die Jugendlichen und Kinder fragen, was möchten sie in ihrem Kiez verändert haben? Was sind ihre Bedürfnisse? Und allein auch schon mal so eine Erhebung zu machen, was die Bedürfnisse der Bürger sind und diese Ideen hineinzutragen in die Verwaltung, die Leute den ganzen Tag hinter ihren Schreibtischen sitzen und irgendwelche Haushalte verplanen. In diese Richtung könnte das gehen.
Aber welche Verbindlichkeit sollen denn diese Foren haben? Also ich meine, sollen die Politiker oder die Entscheider, die Sachbearbeiter in irgendeiner Form dran gebunden sein, davon was zu verwerten?
Das wäre natürlich optimal so. Das ist natürlich ein Prozess, der sich über verschiedene Meilensteine hin bewegt sozusagen. Man kann nicht sofort irgendwie die ganze Verwaltung umstellen, aber es muss erstmal die Bereitschaft da sein, von außen oder von der Zivilgesellschaft Input entgegenzunehmen. Und dann muss es auch mittelfristig darum gehen, irgendwie den Einfluss der Zivilgesellschaft auf die Entscheide oder Entscheidungen generell zu verstärken.
Aber was dabei rauskommt, haben wir gesehen bei der Frage um Softwarepatente auf EU-Ebene. Da gab es ja ganz viel, da haben sie gesagt, okay, wir wollen jetzt die ganzen Interessensverbände alle anhören. Und dann haben sie hinterher gesagt, okay, es ist ja schön, dass da irgendwie ganz viel Input gekommen ist. Aber das kommt ja eh sowieso alles aus einer Richtung und es ist ja irgendwie ganz klar, welche Interessen da sind. Und wir entscheiden es jetzt wahrscheinlich doch anders.
Oh, schönen Dank. Das ist totaler Schwachsinn. Da müssten eigentlich auch die Politiker hingehen und irgendwie das Ganze eindämmen, was das Europäische Patentamt da so macht.
Aber zum Beispiel das mit diesen Foren, das hört sich relativ locker an, aber im Grunde müsste man doch auch gewährleisten können, und dann sind wir wieder bei der technischen Seite, dass das repräsentativ ist, was da steht. Das heißt, ich muss sicher gehen können, dass nicht irgendeine Interessengruppe dieses Forum für sich missbraucht und sich dann 15.000 Nicknames macht, um dann so zu tun, als würden sowohl Petra als auch Claudia als auch Robert wollen, dass der grüne Streifen 3 Meter breit wird, sondern dass man ganz genau weiß, das ist Claudia, die wohnt auch in Pankow, die ist da ansässig und die hat damit auch was zu tun, und es ist die Claudia und die kann die Meinung abgeben und keine andere.
Ja, dann bräuchte man natürlich Smartcards oder TCPA oder sonst irgendwie, da kämen dann wieder irgendwelche Datenschutzbedenken. Also ich finde nicht, dass das Ganze irgendwie an eine Identität gebunden sein müsste. Es müsste generell um diese um die Diskussion gehen, um halt neue Ideen aufnehmen und generell das Ganze aus diesen Verwaltungen irgendwie raustragen in die Gesellschaft noch mit rein. Also diese Vermixung von irgendwie Behörden, Verwaltungen und halt den Ideen der Zivilgesellschaft. Da müssen neue Wege gegangen werden und die Möglichkeit ist da. Also es gibt ja diese ganzen Ideen von Athen, wie die damals Demokratie gemacht haben. Das war einfach möglich, weil die alle irgendwie in einem begrenzten Areal da waren und sich einfach treffen konnten. Und diese Möglichkeit gibt es jetzt auch im Internet. Also das heißt halt nicht, dass jetzt jeder über jedes Thema abstimmen soll. Aber ich finde, jeder sollte zumindest jetzt schon die Möglichkeit haben, zu jedem Thema, wenn er der Meinung ist, dass er dazu was sagen kann, irgendwie die Meinung auch zu sagen. Und das sollte auch in diese ganzen ganzen Prozesse hineinkommen.
Indem man drastisch die Hemmschwelle für Beteiligung abbaut, respektive Feldversuche dort macht, wenn ich das richtig verstanden habe, wo die Hemmschwelle gering ist, wie beispielsweise kommunale Beteiligung.
Ja, die Hemmschwelle ist nicht gering, aber da hat es am meisten oder am schnellsten die Möglichkeit, etwas zu erschaffen.
Effekte.
Ja. Effekte. Und da kann man auch am ehesten die Beteiligung der Zivilgesellschaft, die schon vorhanden ist in den Kommunen, einbinden. Also es ist ja schon heutzutage so, dass in irgendwelchen langweiligen Kommunalratssitzungen Vertreter der Zivilgesellschaft, seien es Bürger, Anlieger oder sonst wie, auch hinkommen. Aber da gehen natürlich eine bestimmte Zielgruppe hin oder eine bestimmte Zielgruppe, die sich darauf einlassen möchte. Aber da geht nicht hin zum Kunst hin, sozusagen, der irgendwelche Ideen hat.
Aber liegt das nicht so ein bisschen daran, dass Politik von der, also wir reden jetzt über das Medium, aber dass Politik so von der Sache her einfach auch nicht wirklich populär ist? Weil wenn ich auf irgendeiner komischen Filmwebseite die Multiple-Choice-Frage sehe, welcher ist der beste Film mit Harrison Ford, dann habe ich da 5 Filme und dann soll ich mir einen aussuchen. Natürlich klicke ich das irgendwie an. Ich glaube, ich würde mich auch freuen, wenn mich einer fragen würde, wohin soll der Kanzler nächstes Wochenende kommen? Leipzig, Berlin, Frankfurt oder dahin? So, und dann hat man die Macht zu sagen, ich will den Kanzler in Leipzig. Das wäre doch toll.
Also die Idee fand ich gerade nicht so toll.
Ja, du willst sie natürlich gerne in Berlin haben. Aber aber man kann das natürlich runterbrechen, ist ja die Kunst, dass alle Leute auch einen Sinn darin sehen, da jetzt irgendwas zu machen und nicht unbedingt so einen Text lesen müssen, der so schwierig ist.
Welcher Text?
Na, einfach die Sache an sich ist viel zu schwierig verkauft. Wenn du nicht mal die Texte verstehst, wenn die Jungs die dir im Bundestag am Pult vorlesen, dann wirst du die wahrscheinlich auch nicht verstehen, wenn du dir die das erste Mal, wenn du ins Internet gehst, an einem Monitor durchliest und da stehen dann 10 Seiten Papier in diesem Beamtendeutsch abgefasst. Wie sollst du dich da beteiligen können?
Ja, da könnte man ja vielleicht das neue Urhebergesetz als Flash-Animation irgendwie bringen.
Genau, so eine kleine Figur. Bitte gestalten Sie das Urheberrechtsgesetz als kleine Figur. Und das machen die dann als Wettbewerb. Ja, okay, wir schweifen ab. Markus, aber danke für deinen Beitrag.
Bitteschön.
Das Jugendparlament, nicht das Jugendparlament, aber so eine Idee oder ein Ansatz von diesem Jugendparlament gibt es in Berlin, ein Projekt, das heißt Jugendforum. Mhm. Und das fand irgendwie gerade im März dieses Jahres statt. Irgendwie zum dritten Mal. Und da sollen tatsächlich auch, oder da haben Jugendliche dann die Möglichkeit, auch mit Politikern mal zu reden, aber mal so richtig ein bisschen quasi Abgeordnete zu spielen. Also die müssen dann halt auch Sachen diskutieren, kriegen Aufgaben, Problemstellungen, die sie bearbeiten. Und können dann auch mal sehen, wie das denn so ist, in welchen Spannungsfeldern Abgeordnete sind. Wollte ich jetzt nochmal gerade so einwerfen, weil das...
Das machen die, die Politikwissenschaftler der Freien Universität Berlin übrigens auch. Die machen immer einmal im Jahr ein Seminar. Und dann werden diese ganzen Studenten, die da sind, verpflichtet, glaube ich, Politiker auf europäischer Ebene zu personifizieren, und ein paar von denen spielen dann auch Leute, die in den Medien arbeiten, das heißt die Journalisten sind, und die müssen dann während dreier Tage, wo es einen bestimmten Ernstfall irgendwas gibt, wie der zum Beispiel Krieg, müssen die einen versuchen, das zu verhindern, die anderen müssen eben halt ihre Argumentation machen, und einige tun auch so, als würden sie eine Fernsehsendung darüber produzieren und ähnliches. Finde ich auch sehr spannend, brauchen die natürlich ein Semester für, um das Ganze zu verstehen und einigermaßen klar hinzukriegen, und jetzt sind Studenten, die sich damit beschäftigen, kann man mal sehen, wie tief die Materie ist. Also, dass der Normalmensch das in einem Forum versteht, ist schon relativ schwierig. Aber das mit diesem, gibt es da irgendwo Ergebnisse, die man nachlesen kann, was dieses Jugendforum?
www.berliner-jugendforum.de.
Okay, kann man ja einfach mal nachgucken, wenn man Interesse dran hat. Ihr könnt aber auch anrufen unter 0331 70 97 110. Was ihr auf elektronischem Wege erledigen würdet oder was eben halt nicht so erledigt werden sollte und wie man sich vielleicht emanzipieren kann als Bürger in Sachen Politik auf diesem Wege. Darum geht's heute Abend im Chaos Radio. Und am Telefon ist der Henning, namens Henning. Henning? Goddammit, was ist denn heute schon wieder los? Wir sind alle so leise, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass sie gar nicht mehr dran sind. Dann nehmen wir doch mal den Daniel ran. Hallo Daniel.
Ja, hallo.
Nein. Und gut, dass du noch da bist. Ich hatte schon Angst. Manchmal bin ich ja nicht so ganz koscher mit meinem Telefon hier und denke, dass mir das einen Streich spielt.
Aber die Technik hat funktioniert.
Ja, du bist da.
Jo. Also ich würde auch gerne ein bisschen was über diese Demokratie-Sache besprechen, was ja mein Vorredner und der Erstredner gesagt hat. Mhm. Weil ich da ein bisschen anderer Meinung bin, weil ich glaube, dass die Möglichkeit, sich einzumischen, ja da sind. Also das ist ja nicht irgendwie neu. Und so eine elektronische Sache kann eigentlich nur unterstützend wirken. Und also ich bin selber auch in der Partei, jetzt, was heißt recht frisch, aber seit letztem Jahr, und habe halt gesagt, ich kann halt immer nicht immer nur große Sprüche klopfen, sondern muss mich auch selber mal ein bisschen engagieren. Und ich merke halt einfach, wie wahnsinnig schwierig das ist. Wir sind hier in einem großen Bezirk in Treptow und sind vielleicht 7 Leute, die da was machen. Und wir haben natürlich auch unsere Internetseite und so weiter, und die Reaktionen tendieren eher Richtung Null, ne?
Liegt es vielleicht an eurer Internetseite?
Also ich sag mal, wir reden hier, oder worüber die anderen Mitstreiter da vorhin gesprochen haben, das wäre ja eine wirklich direkte Demokratie, so wie in der Schweiz, auf dem Marktplatz, Schwert raus und kurz darüber abgestimmt. So funktioniert das ja in Deutschland nicht. Wir haben ja extra eine repräsentative Demokratie, und ich kann mir nicht vorstellen, wie es dann über das Internet funktionieren sollte an dem Punkt.
Aber es kann doch nicht sein, dass eine repräsentative Demokratie, wir haben ja die Umfrage gehört, die wir heute auch die ganze Zeit in den Nachrichten zitieren, dass die repräsentative Demokratie mit ihren Vertretern so weit von der bürgerlichen Meinung abweicht, dass ein Großteil der Bevölkerung sagt, ich sehe nicht, dass das richtig ist, was sie da machen, und die haben die Leute schließlich gewählt.
Die Frage ist ja immer, ob... Also warum weichen sie denn so ab? Also neulich irgendwo in der Zeitung stand, wie viele Mitglieder denn die Parteien in Deutschland haben. Das waren so 1,2 Millionen oder so. Mhm. Wenn man jetzt mal die ganzen Karteileichen rausrechnet, machen wir einfach 50% raus, dann sind es 600.000. Und dann einfach mal durch 2 teilt, ist hier die Regierungsmehrheit. Dann haben wir also praktisch in Deutschland 300.000 Leute, die 80 Millionen regieren, aktiv. Mhm. Und da stellt sich mir die Frage, wer da der eigentliche Schuldige ist. Also hier sprach man immer von der Zivilgesellschaft, die keine Lobby hat, und von dem Staat, also als abstrakten Ding, der da außen vor steht und macht, was er will. Das ist ja nicht so. Im Endeffekt leiden ja die Parteien unter Mitgliederverlust, und wir alle sind ja daran verdammt nochmal schuldig, da ein bisschen mitzumachen. Und wenn wir alle mehr tun würden, dann würde das auch über elektronischen Wege viel, viel einfacher funktionieren. Dann müssten wir wahrscheinlich so eine Sendung heute Abend gar nicht wirklich diskutieren, weil es dann selbstverständlich ist. Dann ist halt die Elektronik nur ein Medium, genau das zu produzieren, was wir alle tagtäglich im normalen Leben machen. Aber es macht ja niemand, deshalb diskutieren wir ja darüber.
Aber glaubst du nicht, dass die Leute vielleicht auch so ein bisschen resignieren? Also ich meine, da gab es dann so Geschichten, da stand zur Diskussion, dass der oberste Gerichtshof seine Urteile im Volltext, so wie sie sind, 1:1 online stellen sollte. Und dann gab es halt die Bedenken, naja, das kann man ja nicht machen, weil die könnten ja von den unbedarften Bürgern falsch interpretiert werden, sondern das müsste erstmal quasi durch eine kommentiert werden von einem Verlag, was dann diese Gesetze herausbringt gegen Geld auch. So, man hat also die Bedenken, dass irgendwie der Bürger das vielleicht falsch verstehen könnte, was da entschieden wurde, und das dann zu Missverständnissen führt.
Na, ich glaube, die Frage, also warum sich vielleicht Staat und Regierung, vom Bürger mittlerweile so weit entfernt haben, ist, also jeder, der vielleicht schon mal in so einer politischen Partei reingeschnuppert hat, das ist mehr oder minder eine Sache Katastrophe, was da sich drumherum tummelt und die Mehrheit. Und wenn man sich das anguckt, ich bin jetzt 27 Jahre alt und ich bin in einer wirklich kleinen Partei, da ist nichts mit groß mit Jugend, und repräsentativ ist das schon gar nicht, was sich da tummelt. Das sind teilweise Leute, die das so ihrem Hobby machen, oder es sind Leute, die eben da wirklich Karriere machen wollen, die erkennt man noch sofort. Also die machen den ganzen Tag nichts anderes als das, und die sind natürlich weit weg vom Bürger, aber der Bürger fehlt eigentlich in der Partei wirklich. Also einen richtigen Durchschnitt gibt es nicht, also ich bin in einer kleinen Partei, das ist auch eine Klientelpartei, wenn man das fast so sagen darf, und da ist nichts repräsentativ.
Und ja, aber die Frage ist ja, woran liegt das? Weil deine Argumentation war ja relativ gut, zu sagen, dass da diese Beteiligung fehlt. Und wenn du sagst, Zivilgesellschaft hat keine Lobby, und daran sei die Gesellschaft natürlich auch in einem gewissen Maße schuld dran, dass das so ist, weil sie sich selber nicht mehr dafür interessiert, da mitzumachen. Nur, wir haben natürlich auch eine Gesellschaft, die sich sehr an das Populäre gewöhnt hat. Das heißt, sie ist daran gewöhnt, dass ProSieben, Sat.1 und auch die Öffentlich-Rechtlichen, also Fernsehen, einem alles vorkauen, das ist alles schön kurz, es dauert nur 2 Minuten lang, das kann man alles so machen und man muss selber nichts mehr dabei tun. Nur, wo tun die Parteien denn was, dass die Leute wirklich auch dazu bringen möchten, dann da mitzumachen bei so einer Partei, dass es ihnen gefällt? Die Möglichkeiten haben die Parteien doch in der Regel gar nicht.
Ja, das ist genau die Frage. Also wir selber haben ja auch unser kleines Internetforum aufgemacht, und wir können halt nur so gewisse begrenzte Informationen natürlich da reinstellen, und wenn man denn wirklich möchte und sich auch ein bisschen auskennt, das ist natürlich die Grundvoraussetzung, dass man am Tag vielleicht mal eine Tageszeitung liest, dann kommt man eigentlich an die Informationen noch ran. Und wenn es dann halt nicht weit genug geht, bin ich der Meinung, dann muss man auch einen sehr, sehr schwierigen Weg gehen. Und der schwierige Weg ist, sich in der Demokratie zu engagieren. Das kostet Zeit, das kostet auch Nerven und das ist auch manchmal sehr, sehr belastend. Aber ohne diesen Weg funktioniert das halt nicht. Und die Vorstellung, die wir jetzt vielleicht heute Abend diskutieren, sich einfach abends ans Internet zu setzen und sagen, mein Gott, diskutieren wir heute mal über, weiß ich, die Vermögensteuer oder was, und dann klicken wir alle an und dann haben wir unsere Schuldigkeit getan. Das ist es doch eigentlich nicht, glaube ich. Oder?
Na, ich denke, aber also das ist es sicherlich nicht und das kann es wohl auch nicht sein, aber die Frage ist halt, wie hoch ist die Einstiegshürde, die du angesprochen hast, um tatsächlich mitmachen zu können, um sich rechtzeitig zu informieren? Aus welchen Medien kann ich mich denn informieren?
Die Einstiegshürde ist meiner Meinung nach recht niedrig. Also man kann sich gut informieren, wenn man Zeitungen liest und vielleicht 1, 2 oder 3, das kostet dich 1 Stunde am Tag. Und dann schickt man halt, also ich bin halt einfach auch in die Partei eingetreten über eine E-Mail. Also ich habe halt einfach eine E-Mail geschrieben und wirklich innerhalb von 2 Tagen hatte ich Post. Inklusive allem Informationsmaterialien.
Und dann war er schon mal zu dritt.
Was heißt zu dritt?
Ach so, weil du gesagt hast, es ist eine kleine Partei. War jetzt eher als Scherz gemeint, ja, weil das ja, hörte ja sich so an.
Im Endeffekt kann man es aber wirklich so sagen. Nee, aber das ging halt ruckzuck. Ich habe eine E-Mail geschrieben, habe eine Antwort bekommen und dann hatte ich die Post im Briefkasten und dann hatte ich auch alle Termine parat und konnte mir das erste Mal angucken etc. pp. Und konnte sagen, okay, das passt eher zu mir, das passt nicht. Hier kann ich vielleicht mitmachen, hier kann ich vielleicht was erreichen. Mhm. Also die Hürde war recht niedrig. Das hat mich vielleicht eine halbe Stunde Zeit gekostet.
Aber wir haben alle gerade schon so ein bisschen die Nase gerümpft, als du meintest, dass die Einstiegshürde sehr niedrig sei, weil eine Tageszeitung am Tag oder zwei oder drei könnte man ja innerhalb von einer Stunde so vertilgen. Du weißt schon, welche Zeitungen so der Bundesbürger im Schnitt morgens zur Hälfte genießt, dass es sich da, glaube ich, zu mehr als 50% um die Bild-Zeitung handelt und dass längere Texte, die irgendwie so eine Spaltenbreite von über 10 Zentimetern haben, da in der Regel gar nicht genommen werden, ne?
Naja, das Problem ist in meiner Argumentation sicherlich nicht so richtig standfest, da gebe ich dir recht.
Aber ich denke, wir gleiten so ein bisschen vom Thema auch ab. Also, weil eigentlich wollten wir darüber reden, wie ist es, also was erwarten wir jetzt vom Staat? Das heißt, also wenn ich jetzt was wissen will, konkret, wenn ich jetzt was Konkretes nachfragen will, welche Möglichkeiten habe ich da? Also es geht ja gar nicht darum, dieser Informationsfluss, der tagtäglich auf mich einrieselt, sondern es geht darum, wenn ich jetzt wirklich ein konkretes Problem habe oder was wissen will, was nachfragen will, wie kann ich das irgendwie, wo kann ich die Informationen herbekommen, wie kann ich jetzt sehen, welche Geldflüsse irgendwo sind oder welche Töpfe zum Beispiel sind, kann ich jetzt irgendwie gucken, was in Neukölln mit dem Sozialamt ist, die weigern sich halt irgendwie Leuten Geld auszuzahlen, weil sie halt leere Kasse haben, wo kann ich jetzt irgendwie gucken, ob sie wirklich kein Geld mehr haben zum Beispiel, wie viel schon ausgezahlt ist, das ist keine Information, die jetzt wirklich geheim zu halten ist, also das will ich halt einfach nachgucken.
Ich studiere an der FHTW, da ist ja seit 10 Jahren ein Problem des Umzugs. Und seit 9 ist mal wieder so ein Gerücht am Laufen, dass die FHTW wieder mal umziehen soll, nach Schöneweide etc. pp. Okay. Aber niemand weiß wirklich was genau ist, es stand halt in der Zeitung. Und dann bin ich halt an unseren Abgeordneten hier im Lokal herangetreten und habe gesagt, du kümmere dich mal drum. Und innerhalb kürzester Zeit hatte ich halt Informationen darüber, wie die Debatte im Senat halt abgelaufen ist. Die nicht öffentlich, also die war schon öffentlich, aber da hat sich halt niemand drum gekümmert. Und damit weiß ich, dass die Entscheidung dort noch nicht gefallen ist. Mhm. Und wie der Senat sich das vorstellt und wie die Gerüchte in der Universität rumrennen, die sind völlig unterschiedlich. Also ja. Die Möglichkeit.
Aber war denn dieses Protokoll gegeben, von?
Ich halt nicht unbedingt über das Internet gemacht. Mhm.
War denn dieses Protokoll, ist das irgendwie öffentlich oder bist du da jetzt nur rangekommen, weil du da jetzt irgendwie direkt einen Abgeordneten gefragt hast?
Nö, also der hat mir dann wiederum jemanden genannt, der hochschulpolitischer Sprecher einer Partei ist, mit dem habe ich dann telefoniert und habe ihn dann angesprochen und der hat mir dann den Stand genannt. Aber diese Sachen werden von den Parteien einzeln natürlich auch ein bisschen verarbeitet in ihrer Interessenslage, das darf man natürlich nicht vergessen, auch publiziert. Also das findet man auf den Internetseiten und wenn man dann sagt, okay, ich bin sehr neutral, dann lese ich mir halt das von der Partei durch, von der Partei und von der Partei und dann kann ich mir meiner Meinung nach schon eine Meinung bilden, weil eine richtig ungefilterte Information gibt es ja heutzutage eigentlich nicht mehr.
Ja, aber das ist ja genau das, was wir von den Behörden erwarten. Also quasi einen aktuellen Statusbericht, keine Interpretation durch irgendwelche Journalisten oder durch irgendwelche Politiker noch, die das irgendwie schönreden wollen in ihrem Interesse, sondern wir wollen dann wirklich wissen, wie da gerade der Stand ist.
Also ich sag mal, wenn es dann soweit ist, dass die Behörden dann berichten, dann ist es ja schon passiert, dann kann ich ja keinen Einfluss mehr nehmen. Ich weiß jetzt nicht, wie man Geldflüsse im Bezirksamt nachprüfen kann etc. pp. Das geht sicherlich auch über die Bezirksverordnetenversammlung. Das geht mit Sicherheit, weil die ja recht.
Hey, warum soll der Kontostand von Behörden nicht öffentlich sein? Gibt's da einen Grund für?
Boah, das ist eine schwierige Frage. Das ist eine wirklich schwierige Frage. Also vielleicht wäre es mal ganz gut, wenn wir das öffentlich machen, damit jeder mal sieht, in welcher Lage wir uns eigentlich wirklich befinden.
Richtig.
Also da hätte ich auch gar nichts dagegen. Das ist ja auch nicht das Thema, womit ich vorhin angefangen habe, weil da ist ja Einmischung nicht mehr möglich, wenn ich mir den Kontostand abrufe. Ich kann halt nur.
Ja klar, aber das ist ja, dann sehen wenigstens alle Leute auch, was ist so. Dann gibt es auch irgendwie keinen Gejammer, sondern können die Leute halt wirklich überlegen, so, okay, dann kann ich halt auch da irgendwie nichts mehr erwarten. So keine extra Leistung.
Ich glaube auch, dass E-Government eigentlich nur ein Mittel zum Zweck sein kann. Also dass da noch mehr kommen muss von uns alle, das haben wir ja auch gerade eben ein bisschen festgestellt. Und E-Government kann eigentlich nur eine Unterstützung sein und solche transparenten Geschichten sind vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil dann wir alle erstmal wirklich registrieren, dass es in unserem Staat wirklich knarrt bis ans Ende. Wir alle kriegen das irgendwie mit, aber vielleicht halten wir uns auch noch ein bisschen die Augen zu und wollen die Transparenz auch gar nicht.
Ja, aber das so, ist ganz nett, weil wir uns ja jetzt wirklich über 10 Minuten so ein bisschen um das Thema drumherum genährt haben, so, weil ein aktuelles Beispiel ist ganz schön daran zu sehen, du hast gesagt, dass es okay ist und dass man sich gut informieren kann, wenn man Zeitung liest, und aber auch gesagt, dass wenn diese Entscheidungen getroffen sind von den Abgeordneten, dass es dann schon zu spät ist. Wenn ich es in der Zeitung lese, ist es zu spät. Und das ist das Problem. Heute zum Beispiel kam es ganz groß in den Nachrichten in Berlin, der Botanische Garten soll gekürzt werden, alles was der so an Geldern kriegt, weil die FU da kürzen soll. So, das haben alle, die im Botanischen Garten angestellt sind, morgens über die Medien erfahren, dass Finanzsenator Sarrazin da der FU gesagt hat, mach das doch mal so, und die FU hat angefangen, das zu entscheiden. Wenn das in einem Ganzen, das Ganze eben halt in über E-Government gelaufen wäre, über irgendeine Art und Weise, wo man sich beteiligen kann, dann hätte man vorher schon mal sagen können, nee, das kann doch so und so nicht gehen. Das kannst du eben nicht, wenn es in der Zeitung steht. Und da sind alle dran gewöhnt.
Also ich glaube, ich glaube, dafür gibt es zwei Wege. Also ihr könnt auch noch argumentieren, dass wenn jetzt mehr von den Leuten, die im Botanischen Garten arbeiten, sich vielleicht politisch engagiert hätten, hätten sie das vielleicht auch vorher mitbekommen. Und wenn man das halt auf zwei Wegen macht, einmal über dieses E-Government, diese Informationen, und zweitens die Leute natürlich aber auch in die Pflicht nehmen müssen und sagen, okay, das geht jetzt um uns, dann muss ich mich halt mal kümmern. Und der Weg ist schwierig, sich zu kümmern oder also sich aber zu engagieren.
Das musst du den Leuten klar machen, Daniel. Das ist der Punkt. Du musst den Leuten nahebringen, dass es ihre Aufgabe ist. Und ich sehe nicht, dass das System, das es momentan existiert, also sowohl das politische System als auch die berühmte vierte Macht, tatsächlich aktiv Leute dafür belohnt, dass sie partizipieren oder sie auch nur dazu aufruft.
Also ich glaube, da pieken wir genau an den richtigen Punkt, ob man, weil dann kommen wir nämlich zu der Frage, ob das überhaupt funktioniert, so wie wir uns das vorstellen mit dem E-Government. Weil ich glaube, dass jetzt zurzeit, wie du vorhin schon sagtest, oder jemand von euch, dass es sehr, sehr unpopulär ist, Politik zu machen. Und dann ist es vielleicht auch nicht wirklich populärer, das über das Internet zu machen. Und wenn man sich selber engagiert und dann sagt, naja, man ist in der Partei und man steht dann auch dazu, dann wird man wahrscheinlich auch eher naserümpfend angeguckt und gefragt, naja, man kann ja eh nichts verändern. Aber man kann, also ein bisschen. Ich bin vielleicht schon ein bisschen idealistisch an dem Punkt, aber ein bisschen, und ich möchte auch wirklich jeden auffordern, helft mit, weil da sind sehr, sehr viele Leute am Start, sag ich jetzt mal, die wirklich dieses Forum Politik benutzen, um sich nach oben zu schießen, und die nicht wirklich der Sache dienen, sondern eher sich selbst. Und wir alle zusammen können das verhindern.
Vielleicht wirkt das ja bis zu einem bestimmten Punkt erstmal inspirierend heute Abend. Daniel, schön, dass du angerufen hast.
Machen wir mal, ja.
Vielen Dank.
Schönen Abend.
Tschüss. So, und wir werden gleich Nachrichten machen hier im Chaos Radio, im Blue Moon auf Fritz. Wir haben es gleich 11:30. Es wird natürlich auch gleich noch weitergehen. 0331 70 97 110 ist die Nummer, unter der ihr euch beteiligen könnt, wenn ihr möchtet, am Chaos Radio heute Abend. Wir melden uns gleich mit den Nachrichten und ihr könnt gegebenenfalls schon mal überlegen, was ihr zum Thema elektronische Regierung sagen möchtet, und dann anrufen hier bei Fritz.
Über Satellit, dann Astra Digitalradio, Transponder 30.
23:31 Uhr.
Fritz Info.
Mit dem Wetter: in der Nacht bleibt es trocken bei Tiefstwerten zwischen 6 und 2 Grad. Morgen wird es genauso schön wie heute. Die Temperaturen steigen auf 17 bis 20 Grad. Und jetzt die Meldung mit Matthias Kerkhoff.
In Berlin-Neukölln hat es eine tödliche Schießerei gegeben. Dabei wurde ein Polizist getötet, ein weiterer wurde schwer verletzt. Die Polizisten wollten in einer Wohnung einen Mann verhaften, gegen den wegen einer Messerstecherei ein Haftbefehl vorliegt. Die drei großen Berliner Unis planen einen totalen Zulassungs- und Einstellungsstopp. Sie reagierten damit auf neue Sparpläne von Finanzsenator Sarrazin. Die Humboldt-Uni will schon im kommenden Wintersemester keine Studenten aufnehmen und ab sofort keine Stellen neu besetzen, heißt es. Im Irak ist eine neue Widerstandsgruppe gegründet worden. Sie nennt sich Irakische Nationale Befreiungsorganisation. Die Gruppe hat den bewaffneten Kampf gegen die Alliierten angekündigt. Abtreibungen dürfen als Mord oder als neuer Holocaust bezeichnet werden. Das hat das Oberlandesgericht Karlsruhe entschieden. Es gab einen Mahnrecht, der mehrmals vor einer Abtreibungsklinik in Heidelberg demonstriert hatte. Der Blick auf die Straßen, der Verkehr rollt und wir wünschen eine gute Fahrt.
Was haben Cottbus und Berlin im Juni gemeinsam?
Tulpenjammer?
Falsch.
Nelkenhass?
Auch falsch.
Rosenstolz?
Richtig.
Fritz, die Konzerte.
Rosenstolz. Live und Open Air. Am 26. Juni im Spreeauenpark Cottbus und am 28. Juni in der Parkbühne Wohlheide Berlin. Rosenstolz.
Komme ich jetzt im Fernsehen?
Nein.
Und im Radio?
Mhm. Fritz!
Entschuldigung, 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 Berlin und Brandenburg. Es handelt sich tatsächlich wirklich um die Nummer 1 der thailändischen Hitparade. Ist das richtig?
Das ist korrekt. Das ist
richtig. Ja, dann müssen wir ganz kurz umdisponieren. Eine Sekunde. Oh, die Geräte sind hier so langsam. Herrliches Equipment.
Just you.
Ihr hört Fritz, das Chaosradio am heutigen Abend, ungewöhnlicherweise um einen Mittwoch nach vorne verschoben, das heißt eine Woche früher als sonst aus terminlichen Gründen. Wir hoffen, wir überraschen euch nicht und wenn wir das tun, dann im positiven Sinne. Wir haben Halbzeit, das heißt anderthalb Stunden von dreien sind geschafft und wir haben noch anderthalb Stunden über das Thema des heutigen Abends zu reden. Und das ist das Thema mit dem großen E, wie wir schon mal gesagt haben, nämlich das Thema E-Government.
Und E-Government wollen wir heute versuchen, auch mit eurer Hilfe so ein bisschen einzukreisen und ein bisschen zu definieren, was das eigentlich ist. Wir haben das mal versucht, als das Verhältnis zwischen Bürger und Staat auf elektronische Medien abwickeln, sowohl in der Form der Beteiligung als auch der Dienstleistungen seitens des Staats gegenüber dem Bürger, als auch natürlich die Dokumentation der Arbeit der Regierung, also eine Transparenz der Regierung hin zum Bürger. Da hatten wir einige Anrufe bisher, zum Beispiel zum Thema E-Learning, zu Beteiligungen in Bundestagssitzungen, zur Abwicklung von Diensten wie Meldewesen, Steuer und ähnlichen Dingen, oder eben auch die stärkeren Möglichkeiten, sich einzubringen, ob die nun erwachsen oder nicht. Das ist ja nur ein zusätzlicher Weg zur existierenden Struktur und da möchten wir gerne mit euch drüber sprechen unter der 0331 70 97 110.
Ist doch was hängen geblieben. Thema zusammengefasst hat gerade nochmal der Andreas vom Chaos Computer Club auch noch da, der Frank im Studio und meine Person Max von Malotki heute Abend. Euch hätten wir gerne am Telefon zu dem Thema und zu der Nummer, die habt ihr ja gerade gehört. 0331 70 97 110. Hackt ihr rein in euer Telefon, wenn ihr zum Thema elektronische Beteiligung, elektronische Möglichkeiten in diesem Gebiet E-Government was beitragen möchtet, wie zum Beispiel der Enrico aus Velten. Abend, Enrico.
Guten Abend.
Na, hey. Da bei dir besteht eine Besonderheit, das kann man ruhig dazu sagen, du bist nämlich Kreistagsabgeordneter.
Ja, dem ist so.
Was ist denn deine Meinung zu dem Thema? Würdest du denn überhaupt mit der Masse der Menschen Kontakt auf elektronischem Wege aufnehmen wollen?
Ja, natürlich und das tue ich eigentlich im Moment auch schon. Und ich denke einfach mal, die Möglichkeiten, die sich jetzt schon bieten, wie die Foren der Parteien, die Möglichkeit, Einwohnerfragestunden wahrzunehmen und ähnliches, und die werden einfach noch viel zu wenig genutzt. Und natürlich kämpfe ich auch bei uns so ein bisschen mit dafür, dass diese elektronischen Sachen sehr viel mehr Raum bekommen. Aber man kann schwer, gerade auch ältere Leute von überzeugen, diese Medien auch zu akzeptieren, wenn man nicht wenigstens einen Bedarf nachweisen kann. Wenn dann eigene Foren nicht groß genutzt sind, ist das immer ein bisschen schwierig.
Heißt das im Umkehrschluss, dass ganz, ganz viele junge Leute denn das schon nutzen?
Es gibt viele, die das schon nutzen, ja.
Was macht denn ihr da so? Nur mal so als Beispiel, der Feltner, was hat der so angeboten bekommen, wo er sich beteiligen kann und was für Fragen oder was für Anfragen kommen da so rein auf elektronischem Weg?
Ja, Anfragen kommen noch relativ wenige rein, aber es betrifft natürlich dann immer Fachthemen. Also in letzter Zeit eher so der Punkt Müllverbrennungsanlage und solche Sachen waren bei uns ziemlich akut. Nee, und ja, Angebote sind da. Zum Beispiel gibt es eine bisher völlig ungenutzte Aktion, die Feltner Tafelrunde, ein elektronisches Forum, was ich mit der Zukunft der Stadt beschäftigt, denn bietet natürlich auch meine Partei, ich will sie jetzt nicht nennen, ist ja kein Wahlkampf hier, bietet auch Foren, in denen speziell auch zur Jugendpolitik und zu vielen anderen Themen gesprochen werden kann. Aktuelle Beschlüsse oder wichtige Themen wie Schulentwicklung und ähnliches sind auf der Seite des Landkreises mit Dokumenten unterfüttert, also Schulentwicklungsplan kann runtergeladen werden und kann dann zur Diskussion dienen. Nicht so gut finde ich das denn auf Landes- oder Bundesebene, wo die Probleme meist ja ziemlich komplex sind, so dass da direkte Mitwirkung sicherlich schwer realisierbar ist. Schon im Prozess, wo der Meinungsbildung, da muss das ansetzen und nicht bei Themen, die gerade akut in der Politik da sind, weil da ist dann sind meistens alle Menschen schon gesungen.
Aber man kann ja jetzt natürlich nicht von Schuldvergabe sprechen, aber
nein,
wem gibst du, also nicht Schuld, aber sagen wir mal, wem würdest du da die Schuld geben? Woran hängt es, dass da nicht so viel Beteiligung stattfindet? Sind es nur die Leute, sind die zu faul, haben die keine Ahnung, was die machen sollen? Macht ihr zu wenig Werbung dafür oder könnt ihr das selber nicht vermitteln? Woran liegt's?
Also es liegt sicherlich daran, daran, dass gerade die Leute, die diese Angebote schaffen, selber nicht unbedingt die Computer frequent oder nicht unbedingt sich in dem Rahmen bewegen und dass da natürlich schwer ist, das Angebot so abzustimmen, dass es auch angenommen wird. Und vor allen Dingen ist es gerade für Politik schon immer schwer und gerade auch in den letzten Jahren, die Leute, ja, auf die Leute zuzugehen oder die Leute auch zu finden oder ich kann als oder ein Abgeordneter kann nicht an einer Ordnung gleichzeitig sein und überall ja für seine Position werben. Daher, es fehlen einfach diese gemeinsamen Schnittpunkte, wie er schon sagte, zwischen Zivilgesellschaft und den Abgeordneten. Das ist bei uns auf Kreisebene oder so noch nicht ganz so gravierend, aber auf Bundesebene ist das natürlich noch kritischer. Aber es wird viel versucht, aber man findet Seiten zusammen, das ist das Schlimme daran. Also ich denke mal beide Seiten.
Und gab es ein Projekt, nur dass man mal so vielleicht auch so einen positiven kleinen Aufglüher hat, wo ihr sagt, da hat es ungewöhnlich gut funktioniert an der Stelle, dass da mal sowas genutzt wurde auf eine bestimmte Art und Weise?
Na, ich denke mal, es gibt keine einzelnen Projekte, aber hier gerade diese die Online-Foren hier von Politik Digital oder so sind schon möglich und die wird auch von vielen Leuten gelesen, die Entscheidungen damit beeinflussen. Also es ist nicht so, dass diese Foren, wo sonst eigentlich eher Menschen sich untereinander unterhalten oder Bürger sich untereinander halten, da sind, also ich weiß, dass da viele auch von uns, die dort einfach mitdiskutieren, aber das nicht immer in Amt und Würden, sagen wir so. Hm.
Ah, okay. Also das ist aber auch ganz interessant, das mal zu wissen, dass ihr da auch einen Blick reinwerft und dass das nicht immer so als die Outsider-Kiste gewertet wird.
Nein, um Himmels Willen. Ja, für mich der zweite Punkt, der vielleicht noch wichtig ist, dass das generell E-Government ist. Da würde ich schon sagen, da wird in den nächsten Jahren sich eine Menge entwickeln, wenn diese Projekte um die digitalen Signaturen und so weiter endlich so fortgeschritten sind, dass der Gesetzgeber da das auch hundertprozentig anerkennen kann. Und auch wird, hoffentlich. Also ich kann nur von uns aus dem Landkreis berichten. Wir arbeiten da an vielen Projekten. Das fängt damit an, dass geografische Systeme für Bauanträge und so weiter, dass das alles erfasst wurde, dass wir alle möglichen Anträge, die an Landkreis oder Städte oder so weiter herangetragen werden, dass normalerweise, dass die elektronisch dargestellt werden können. Mhm. Das Problem ist dann natürlich aber auch, dass das nicht so sein soll im Endeffekt, dass man das elektronisch kriegt und hinterher in die altbewährten Programme eintippt, sondern gerade der Aufwand ist da, die Schnittstellen zu schaffen zwischen der Internetbasis und den selbst genutzten Programmen. Und da gibt es dann leider auch viele Gesetze, die verhindern, dass da Open Source und so weiter angewendet werden dürfen. Man denkt gerade im Jugendbereich, also da sind viele Sicherheitsfragen, spielen da eine Rolle auch. Und solange gar nicht eine vernünftige, wirklich sichere Methode da ist, ist das immer sehr schwierig. Es gibt zum Beispiel Vorschriften, welche Programme ein Amt wofür einsetzen darf, die müssen zertifiziert sein und solche Sachen. Und diese bieten dann natürlich, wie man das ja kennt von Softwarefirmen, nicht die Schnittstellen, weil man natürlich das eigene Produkt ja da sichern möchte.
Aber ich als Laie kann mir darunter jetzt nicht wirklich was vorstellen. Heißt das, du darfst irgendwie Word oder eine PowerPoint-Präsentation für sowas nicht verwenden? Oder was bedeutet das?
Ja doch, gerade das, ne? Das Problem ist, du musst die verwenden.
Ach so.
Also diese normale Office-Software kann ich verwenden, aber wenn ich dann das in die Fachprogramme, wenn ich die Daten dann noch übernehmen möchte, da sperrt sich dann das Programm im Normalfall gegen, bietet also nicht die Schnittstellen nach außen, die ich nutzen kann, um andere Programme mit einzubinden oder eine Internetplattform mit einzubinden oder ähnliches. Das heißt, ich müsste wirklich mein altes oder der Sachbearbeiter im Amt müsste sein altes Programm nehmen und müsste das, was auf online einen Antrag reingekriegt hat, wieder abschreiben. Das Komplizierte daran.
Ja, das ist nicht wirklich.
Die Entwicklung solcher Programme oder gerade auch im Open Source Bereich wird dann natürlich verhindert, dadurch, dass die Programme dass die Software-Schmieden auf ihren Programmen dann natürlich klucken und das Schnittstellen nach außen nicht so gerne sehen.
Wobei das aber heißt, die technische Umsetzung ist schon in Arbeit, wenn ich dich richtig verstehe.
Ja, natürlich, da wird immer dran gefeiert.
Es gibt aber Probleme, die dominierenden Hersteller, die so einen gewissen, sag ich mal, Wirtschaftsprotektionismus genießen, was ja auch mit diesem Rahmenvertrag zwischen Herrn Schiele und Microsoft kürzlich wieder zementiert wurde. Und das auch akut tatsächlich den Einsatz von Open Source hemmt. Habe ich das richtig verstanden?
Es hemmt, ja. Es wird in viele Richtungen gearbeitet und so langsam bräuchte da die Front auch, aber das ist natürlich immer noch schwierig.
Also ich habe mal ein bisschen zur Vorbereitung hier auf die Sendung so rumgeklickt, was es so an Produkten und an Systemen gibt für E-Government oder elektronische Verwaltung mehr. Das ist eine ganze Menge, also da tut sich was. Allerdings sind es dann oft auch geschlossene Sachen. Also ich konnte auch nirgendwo reingucken, wie denn jetzt so ein Protokoll aussieht, wie irgendwie ein Datensatz zum Beispiel um wie ein Händler automatisch elektronisch beim Kraftfahrzeugamt ein Fahrzeug anmelden kann. Das gibt's. Dafür gibt's ein Softwarepaket, dafür gibt's irgendwie definierte Schnittstellen, aber es ist natürlich irgendwie nicht rauszukriegen, wie die funktionieren oder wie das irgendwie vor sich geht. Oder zum Beispiel, wenn jetzt eine Meldebehörde, wenn ich ja jetzt einen Reisepass beantragen gehe, dann gibt es jetzt schon Systeme, wo dann irgendwie ein Scanner steht, wo ich irgendwie das Foto eingescannt wird, der Antrag irgendwie alles elektronisch an die Bundesdruckerei übermittelt wird. Dann gibt es verschiedene Softwareanbieter. Nur ist das natürlich auch alles nicht wirklich transparent und auch schon gar nicht offen für andere Hersteller so zunächst.
Das ist halt das, also mit eins der Probleme. Und wenn dann natürlich eine Kreisverwaltung oder eine Stadtverwaltung viel, viel Geld irgendwann mal ausgegeben hatte für diese Programme und die da mit verbundenen Verträge, das sind natürlich auch schwer vermittelbar, warum da jetzt irgendein anderes Projekt angegangen werden soll, die Daten konvertiert werden müssen und solche Sachen. Ne?
Klar, das ist dann der Moloch, der bewegt
Geld,
werden muss.
Das Geld ist natürlich immer noch der Haupthintergrund dabei.
Enrico, vielen Dank für diesen Einblick in das, was wir wahrscheinlich sonst nie erfahren hätten, weil man da nicht hintersteckt und weil man es wahrscheinlich auch gar nicht wissen will, wenn man sich, wenn man es nicht erzählt bekommt, Enrico. Das ist ein netter Service gewesen an dieser Stelle.
Ja.
Vielen Dank.
Eine Bitte hätte ich noch. Wenn ihr den Termin für morgen dort nochmal bekannt geben würdet, wäre ich sehr zufrieden.
Machen wir gleich nochmal.
Okay.
Alles klar. Dankeschön.
Ciao. Tschüss.
Das können wir eigentlich nochmal machen, denn zum einen könnt ihr euch natürlich über Telefon unter 0371 97 110 hier an der Sendung beteiligen, Chaos Radio auf Fritz am heutigen Abend. Wenn ihr grundsätzlich zum Thema was sagen möchtet, was nicht heute Abend zur Sprache kommt, aber per Mail dann in den folgenden Tagen auch für euch beantwortet werden könnte, dann schickt eine Mail an 81 als Zahl, also die 8 und die 1, @chaosradio.ccc.de oder ihr bewegt euch morgen körperlich.
In die Marienstraße 11 nach Mitte. In die Räume vom Berliner CCC. Das ist im Hinterhaus, kostet keinen Eintritt und geht los so um 20 Uhr. Und da wollen wir das Ganze, was wir jetzt hier noch mit euch besprechen, da in gemütlicher Runde weiterführen.
Ist das denn was, wo ein Schild dran ist, oder ist das wieder so eine dunkle Hackerbutze, wo ich mich nicht reintraue?
Dunkle Hackerbutze. Nee, ist das draußen zu erkennen an einem, ich glaube, da steht gerade so ein ganz fürchterliches Baugerüst vor, was unseren schönen Chaosknoten, der blau leuchtet, nachts verdeckt. Und dann müsst ihr irgendwie durch so ein... Baustellensituation. Naja, ist das halt gerade Baustellensituation. Das ist ein bisschen blöd, aber hinten ist das irgendwie ganz nett und gemütlich bei uns.
Okay. Jo, dann, achso, was ich euch noch fragen wollte, weil das gerade noch kurz zur Sprache kam. Was ist das für ein Rahmenvertrag mit Microsoft? Weil ich habe irgendwie in letzter Zeit, ich dachte, der Kollege Schiele war mir das letzte Mal aufgefallen, dass er, da ging es glaube ich um PGP oder PGPi, dass PGPi eingestellt werden sollte, weil der Hersteller das nicht mehr supportet, bla bla bla. Und dann hat der Herr Schiele initiiert, dass man sowas wie GNU-PGP macht, was eine Open-Source-basierende Geschichte gewesen sein soll.
Ganz tolle Software, hast du die mal probiert?
Ja, die war kacke, aber dann war PGP ja auch auf einmal gerettet und von einer anderen Firma aufgekauft und es gab das Problem nicht mehr. Aber das sah mir eher so aus, als würde der in Richtung Open-Source gehen und sich des Problems bewusst sein und nicht unbedingt mit einem Hersteller wie Microsoft eine bestimmte Sache anfangen.
Allerdings ist es natürlich einfach mal ein Problem, eine ganze Verwaltung komplett, da sind irgendwie 100.000 Leute, die damit irgendwie jeden Tag arbeiten, mit so Microsoft Word, und denen es mal irgendwie unter der Nase wegzuziehen, sagen, ihr müsst jetzt was anderes benutzen, ist natürlich auch schon ein harter Schritt. Und naja.
Dann lieber den Feind umarmen, anstatt ihm aus dem Weg zu gehen, oder was?
Die Frage ist halt, was für Optionen er gehabt hat. Also ich sehe das schon als kritische Abwägung, die der Mann treffen musste. Der momentan bestehende Rahmenvertrag zwischen Microsoft und der Bundesregierung läuft noch bis 2004, läuft dann aus.
Was sieht der vor? Was ist das für ein Vertrag?
Das ist ein Vertrag über den Bezug von Software zu bestimmten Konditionen für nachgeordnete Einrichtungen auf Landesebene, auf Kommunalebene etc. pp., um eben verbindliche Schnittstellen schon mal zu haben zwischen den einzelnen Einrichtungen. Zu den immer wieder betonten Zielen von Schieles IT-Politik gehört aber auch eine, eine Heterogenisierung dieser IT-Infrastruktur in der öffentlichen Verwaltung, um Abhängigkeiten gegenüber zum Beispiel Unternehmen wie Microsoft zu verringern. Dazu gehört auch Linux, dazu gibt es einen Support-Rahmenvertrag mit IBM. Allerdings muss er natürlich sicherstellen, dass in dieser Übergangsphase Microsoft-Software und Updates und Support noch verfügbar sind. Hier geht es hauptsächlich um Support. und dazu hat er einen neuen Rahmenvertrag abgeschrieben. Die negative Seite des Ganzen ist natürlich aber, dass er damit auch für die nächsten 3 oder 4 Jahre schon mehr oder weniger die informationstechnische Ausgestattung der meisten, vielleicht so 90-95% der deutschen Verwaltungen festschreibt.
Und das Geld auch schon ausgegeben hat.
Und das Geld schon ausgegeben hat, über das sie übrigens Stillschweigen bewahrt haben, in welcher Höhe die Abschlagszahlungen passieren.
Wo wir wieder bei dem Punkt wären, ob man das nicht einfach mal irgendwo abrufbar haben sollte, elektronisch, wie viel Geld wofür eigentlich ausgegeben wird. Weil im Endeffekt ist es ja unser Geld, das ist ja das Lustige an der Sache. Ich wollte nur mal wissen zur Hintergrundinformation, weil das ist immer so ein Schlagwort und dann weiß man immer nicht, was der Herr Schiedi dann in Wirklichkeit gemacht hat. Und das weiß man dann auch wieder nur zur Hälfte. Am Telefon ist die Judith. Hallo Judith, bist noch dran?
Ja, klar.
Super. Okay. Weil wir hatten vorhin das Stichwort Jugendforum und da hast du dann wahrscheinlich direkt gedacht, ach, da rufe ich doch mal an, du bist aus Köpenick und machst was im Jugendforum, wenn wir das richtig verstehen.
Ja, genau, ich sitze da so rum. Nein, und wir besprechen da Probleme und so, also wie schon genannt. Also wir
was macht ihr denn da? Erzähl mal ein bisschen, was das Jugendforum ist, weil das ist jetzt auch schon wieder 20 Minuten her, was ihr da macht und was das Jugendforum will und was ihr da wollt.
Naja, also ein Gremium aus verschiedenen Jugendeinrichtungen, also da kommen dann immer Vertreter von diesen Jugendeinrichtungen hin und auch Erwachsene kommen dazu und das wird alles protokolliert und so mit Partei und dann kann man richtig Probleme besprechen. Also am Anfang wusste ich gar nicht, dass es so ernst ist und auch so bekannt ist, aber jetzt kriege ich das so langsam mit und ja, doch es ist ziemlich ernst und werden auch gut wichtige Probleme besprochen und so.
Ist es denn dann, was die Umsetzung anbelangt, mehr als Spielerei, also nach dem Motto, ja, wir da reden mal mit den Jugendlichen und dann machen wir halt unseren Job, wenn wir dann abends nach Hause gehen und haben den halben Tag vergeudet, oder lassen die sich tatsächlich beeinflussen, die Leute, mit denen ihr dann in Kontakt kommt?
Ja, also das habe ich auch erst so, am Anfang musste ich ein bisschen schmunzeln, dachte ich, naja, das wird ja eh nicht so mit der Umsetzung, aber die haben so richtig versprochen, dass natürlich nicht große, also da wird nicht großes dicke Geld verteilt, aber dass man so kleine Probleme, die man sozusagen sich selbst also selbst lösen kann, versucht Lösungen dafür zu finden, also wie man sich sozusagen selbst helfen kann. Weil viele Jugendeinrichtungen haben auch die Möglichkeit, sich selbst zu helfen, aber es wird ihnen nicht erlaubt, aus rechtlichen Sinne oder was weiß ich.
Auf jeden Fall. Hast du da mal ein Beispiel, weil das ja sehr abstrakt ist?
Bei irgendeiner Jugendeinrichtung, die haben zum Beispiel auch irgendwelche Einrichtungen, die sie an Jugendliche oder auch an Erwachsene vermieten könnten. Mhm. Und dafür können sie Geld einnehmen. Und das können sie sozusagen zum Aufbau dieser Jugendeinrichtung benutzen, aber das wird ihnen irgendwie verwehrt und dadurch geht diese Jugendeinrichtung den Bach runter.
Mhm. Also so Hilfe zur Selbsthilfe so ein bisschen
genau.
Auch.
Genau.
Mhm. Und was habt ihr sonst so besprochen? Ist das dann in der Regel so diese kommunale Ebene auch oder geht es da auch um Probleme, die Bundesrepublik so im Großen betreffen?
Naja, eigentlich ist es mehr so regional, also Berlin und deshalb gibt es nur die Vertreter der Berliner Jugendeinrichtung. Aber ich denke, das ist für Jugendliche auf Bundesebene wichtig, dass man schon besprechen kann und dass es alles ordentlich seinen Gang geht und so, dass man auch was zu sagen hat, wo man ja noch in diesem Alter nicht wählen kann und auch nicht so wirklich das Mitspracherecht hat. Es ist schon wichtig, dass man sich irgendwo melden kann und mal sagen kann, wir wollen das aber nicht so haben.
Und wie gut glaubst du, ist es realisiert?
Also, keine Ahnung, wir hatten erst eine Sitzung und ich hoffe, dass es dann, dass man sich richtig einsetzen kann für sein Problem und dass es dann auch wirklich, aber es ist schon sehr gut organisiert, also richtig mit Protokollieren, mit Tonband und allen möglichen Leuten, die da aus Parteien mithelfen, dass das gut umgesetzt wird und so.
Wo gehst du da genau hin und wo findet das statt? Du bist jetzt aus Köpenick?
Ja, also das ist im Rathaus Treptow.
Mhm.
Aber die sind sich immer mit den Örtlichkeiten nicht so einig, also vielleicht findet es das nächste Mal woanders statt, aber dieses Mal, das erste Mal hat es im Rathaus Treptow stattgefunden.
www.jugend-forum.de war die Adresse, ne, wo man da Infos zu finden kann. Ja,
ich wollte auch noch mit dem Internet sagen, also dass es sehr wichtig ist für Jugendliche in unserem Alter und auch, naja, überhaupt Jugendliche, wichtig ist, sich über das Internet informieren zu können und auch sich austauschen zu können, also nicht nur über Chat oder so, aber dass es wichtig ist, dass man auch solide Informationen bekommt, nicht nur so, du gehst auf eine Seite und dann kommt dann irgendwie, ja, diese Seite ist leider nicht aufrufbar, ich weiß jetzt nicht, woran das liegt, aber irgendwie, ich habe so viele Seiten, die mir gute Informationen, also die mir sozusagen versprochen haben, als ich es angeklickt habe, dass dann plötzlich kam, ja, verschlüsselte Seite oder das geht nicht und ich finde, das müsste irgendwie besser geprüft werden, dass das auch wirklich dann funktioniert, wenn man diese Informationen haben will.
Also,
Entschuldigung. Aber sag mal, als Schülerin, hast du zum Beispiel auch mal das Interesse, zum Beispiel in deine Schülerakte mal reinzugucken? Also das wäre ja so eine Sache, die vergleichbar ist, wenn ich jetzt als Erwachsener, wie auch immer, sage, ich will jetzt bei den Behörden in meine Akten reingucken, dann habe ich ja als Schüler parallel dazu auch zum Beispiel die Möglichkeit, in meiner Schülerakte reinzugucken, was denn so über mich gespeichert wird oder so eine Sachen, was da jetzt über mich notiert wird oder so. Würdest du das auch wahrnehmen wollen?
Okay, was ich so angestellt habe, doch, eigentlich schon. Ich wusste gar nichts davon, also, dass man das machen kann, aber ich würde es schon gerne, oder dass man das machen würde können, oder was weiß ich, aber ich finde es schon eigentlich ganz interessant, mal zu sehen, was sie einem da so reinschreiben und ob es auch wirklich alles mit rechten Dingen zugeht und so.
Es gibt Fristen dafür, ne, soweit ich weiß. Also zum Beispiel auch für die Arbeiten, die man, also es war glaube ich in Düsseldorf so, die Arbeiten, die man am Abitur schreibt, kann man erst nach einer bestimmten Anzahl von Jahren einsehen, die Korrekturen. Soweit ich weiß.
Wahrscheinlich bis irgendwelche Ansprüche verjährt sind. Oder
genau,
so.
Genau, ja klar.
Die Lagerfristen vermutlich ablaufen.
Richtig. Damit du nicht sagen kannst, hey, dagegen möchte ich aber Einspruch einlegen. Genau deswegen gibt es diese Fristen. Judith, nur mal so vom Altersschnitt her. Du bist jetzt 14, klingst sehr engagiert und interessiert. Was ist denn so der Altersschnitt von den Leuten, die du in diesem Forum kennengelernt hast? Sind das nicht nur 31-jährige pfeifenrauchende Typen, die in diesem Jugendforum sonst neben dir sitzen?
Nee, genau das ist das Gute, dass wir also auch Vertreter dieser Jugendeinrichtungen eigentlich alle in unserem Alter sind sozusagen, für die Einrichtungen eigentlich geschaffen sind. Also dass wir, die eigentlich diese Einrichtung nutzen wollen, dass wir da auch Mitspracherecht haben und dass wir dann sozusagen uns für unsere eigenen Interessen einsetzen können. Also wir sind eigentlich alle so im jugendlichen Alter, so 16 aufwärts, abwärts so.
Okay,
dann hört sich doch gut an. 30, also doch, da sind schon Erwachsene dabei, aber die halten sich eigentlich im Hintergrund und beantworten eigentlich hauptsächlich nur Fragen.
Gut, dann bleibt eigentlich abschließend nur zu sagen, dass man bei der Internetadresse mal vorbeisurfen kann, wenn man sich dafür auch interessiert. www.jugendforum.de Jugend minus.
Wir schicken es eine Mail, wir schicken es.
Sind, genau. 81@chaosradio.ccc.de jugend-forum.de war die Adresse.
Mann, diese Knoten.
So rum. Judith, vielen Dank für den Anruf.
Ja, bitteschön.
Schönen Abend noch. Und ein Song für Marie.
Das hast du ja schnell angesagt. Ich dachte, du machst jetzt ein Bohai. Es kommt also, sagt Andreas, und Frank befürwortet das, Max natürlich auch, ein Song für Marie.
Talking to you and I knew then it would be a lifelong thing, but I didn't know that we could break a silver lining, and I'm too sick like a good book. I can't put this deep in a sort of fairy tale. Tried to downplay it with a bet about us. He said you'd take it as long as I could. I could not erase it. And I'm too sick like a good book. I can't put this deep in a sort of fairy tale. Road, and I rode alongside to the honey's parade.
fly back where you could taste heaven perfectly. Feel out the summer breeze. Didn't know when we'd be back in. I don't, didn't think we'd end up like this. And I'm too sick, like a good book. I can't put this deep in. This is sort of fairy tale.
Erleben werde, dass die Jungs vom Chaos Radio so romantische Musik auspacken.
Andreas mit einem glänzenden Augen, Frank weint fast auf der linken Seite des Studios hier bei Fritz. Wir haben es 0 Uhr, ihr hört das Chaos Radio, man möchte es kaum glauben, aber das war jetzt mal einfach mal die romantische Seite eines Themas wie E-Government, dargestellt in Musik. Die Jungs lacht nicht, sonst kommt das nicht authentisch. Die drei Schmusebären im Studio, wie gesagt, Andreas, Frank und Max mit dem Thema E-Government, elektronische Regierung. Vielleicht, Andreas, du hast es vorhin so schön zusammengefasst, könntest du nochmal so die letzten Äußerungen, die wir hatten, kurz anreißen, damit alle, die gerade erst Fritz eingeschaltet haben, so ein bisschen wissen, worüber in den ersten 2 Stunden schon diskutiert worden ist. Und dann haben wir das Thema ja auch direkt wieder ein bisschen umrissen.
Wir haben uns ein bisschen darüber unterhalten, welche Services denn der Staat seinen Bürgern zur Verfügung stellt, welche Beteiligungsmöglichkeiten der Bürger in der Demokratie hat und inwiefern E-Government als zusätzliche Möglichkeit neben den bestehenden Strukturen es vielleicht erleichtert und die Hemmschwelle hinwegnimmt, um sich zu beteiligen.
Am Telefon unter 0331 70 97 110 angerufen hat der Robert aus Hamburg. Hallo Robert.
Hallo.
Hi. Ui, du bist aber laut. Habe ich mich jetzt gerade ein bisschen verschätzt hier mit meinem kleinen Regler. Wir haben ja gerade eben drüber gesprochen mit dem Kollegen, der als Kreisabgeordneter arbeitet, über Software und wie das Ganze eingekauft wird und was für Beschränkungen es da so gibt und was für Möglichkeiten man hat. Du bist offensichtlich jemand, der bei so einem Elektronikkonzern das Ganze, solche Sachen auch programmiert und herstellt, oder?
Also Elektronikkonzern ist ein bisschen groß gegriffen. Ich bin bei einer Hamburger Firma, die sich halt mit dem Bereich Electronic Government beschäftigt. Mhm. Wir sind halt für öffentliche Auftraggeber, für Kommunen und öffentliche Banken halt und Versicherungen zuständig und betreuen die. Mhm. Und muss halt erstmal sagen, dass die Städte eigentlich ganz gut ausgestattet sind aus meiner Sicht. Also es ist sicherlich noch viel Verbesserungsbedarf, aber sehr, sehr viele Kommunen haben zumindest irgendwie eine E-Mail-Adresse. Ne? Die sind halt, und wenn es irgendwie ein Account ist bei T-Online, dann muss ich sagen, dass halt auch Electronic Government gleichbedeutend ist mit einer Verwaltungsmodernisierung, also die Verwaltung auch in so eine IT-Welt zu führen und die dort auszubauen. Da geht es dann auch um Dokumentenmanagement so und wie der Kommunalpolitiker da vorher schon gesagt hat, oder der Kreistagsabgeordnete, um Bauantragsverfahren, die offengelegt werden. Und mit dieser Verwaltungsmodernisierung wird natürlich auch eine Bürgernähe geschaffen. Und gewisse Sachen sind ja heute auch schon möglich. Also wie gesagt, wir sind im Bereich, also ich verantworte mit dem Bereich Sitzungsdienst. Das heißt, der Bürger kann in öffentliche Sitzungen von den Kommunalpolitikern reingucken und kann im Internet sich dann angucken, was haben die so auf der Tagesordnung gehabt und was sind da für Beschlüsse gefallen und welche Fraktion hat denn jetzt gesagt, dass jetzt der Bürgersteig verbessert wird oder auch nicht, ne?
Und hört sich ja jetzt schon an wie Zukunftsmusik, die überall umgesetzt ist. Habt ihr das schon also auf weiter Fläche verkauft oder ist das jetzt irgendwo schon mal in einer oder an der anderen Kommune?
Also es sind 200 Kommunen draußen, also 200 Kunden haben wir, also 200 Kommunen, 200 öffentliche Einrichtungen und ich würde mal sagen, 120 setzen da unser Produkt ein. Mhm. Also da gibt's, das ist ein Basismodul, eine Windows-Anwendung, wo halt die Sitzungen geplant werden und die Dokumente erstellt werden können, automatisch mit Word. Und da gibt es halt ein Internetmodul, das ist auch für Linux verfügbar. Das ist ASP-Programmierung, aber läuft unter Linux durch so eine Chilisoft-Emulation von Sun. Und es ist eigentlich ja so, wie ich es eben gesagt habe. Man geht dort in den Sitzungskalender, sieht die Sitzung und sieht da der Bauausschuss tagt am 14. Dann gehe ich da rein und sehe natürlich die öffentlichen Punkte. Und das ist auch eine sichere Sache dahingehend, dass bei der Synchronisation zwischen dem Server im Rathaus und dem beim Provider, wenn das nicht selbst gehostet wird, eigentlich nur die Dokumente übertragen werden, die unkritisch sind, die öffentlich sind, die jeder einsehen kann, und nicht öffentliche werden halt nicht übertragen. Da gibt es gesonderte Bereiche nochmal für den Kommunalpolitiker, für den Bürger und für intern für das Rathaus, fürs Intranet. Ne?
Aber warum ist das so?
Was?
Die Trennung.
Ja, weil einmal die Zielrichtung ist, diese Informationen anders aufzubereiten. Also einmal für den Bürger, da kann er nicht alle Informationen einsehen. Also wenn es um Personalangelegenheiten zum Beispiel im Rathaus geht, dann sind das halt Schienen, die sich nur im Rathaus drehen. Oder einfach auch, dass die Fraktionen sich, ja, beispielsweise die SPD-Fraktion bereitet was vor und dann darf die CDU natürlich da nicht im Vornherein reingucken. Das sind einfach so, ja, wie sagen wir, organisatorische Geschichten und natürlich die unterschiedliche Interessenlage der Zielgruppe, ne? Kommunalpolitiker, Verwaltungsangestellter und Bürger. Und ich würde ganz gerne noch ein paar Sachen von meinen Stichpunkten, die ich mir so ein bisschen schnell gemacht habe, ansprechen.
Ganz kurze Frage noch, Zwischenfrage. Ja. Da ihr ja auch sicherlich Support bietet und euch weiterhin um euer System dann kümmert, wenn das mal eingerichtet ist, wisst ihr denn auch so ein bisschen was über Userverhalten und wie viele Leute das denn auch in Anspruch nehmen, abgesehen davon, dass ihr den Service jetzt anbietet?
Ja, also wir haben, also die Städte schalten halt das Bürgerinfo nach außen. Mhm. Und da muss man sagen, am besten ist es, wenn es begleitet wird, halt mit irgendeiner Bekanntmachung, ne, dass es halt möglich ist. Das ist auch mal ein Punkt, dass die Leute irgendwelche schönen Sachen auf ihre Webseiten stellen so und dem Bürger nicht Bescheid sagen. Mhm. Und der sich dann das halt selber suchen muss. Und eventuell ist es so in der dritten Menüstruktur hinten rechts und keiner findet das, außer den Eingeweihten. Mhm. Die Zielgruppe ist auch hauptsächlich zurzeit noch der Kommunalpolitiker und der Sachbearbeiter intern, vor allen Dingen der Kommunalpolitiker, der sich übers Internet von zu Hause aus auf so eine Sitzung halt vorbereiten kann. Aber der Bürger hat eine Vielzahl an Informationen und es gibt jetzt die Verwaltung, die da, beziehungsweise die Städte, die da Statistiken fahren und was soll ich da sagen, es kommt auf die Größe der Kommune an, auf die Größe der Stadt. Aber wie viele Klicks, wie viele Hits da pro Woche sind, aber es gibt Leute, die, wenn sie es erkannt haben, sich da schon informieren, speziell so um ihre Geschichten. Wenn sie halt hingegangen sind und da ist halt ihre Laterne in der Straße kaputt und sie gehen zur Verwaltung, reichen da einen Antrag ein, beziehungsweise sagen da den Leuten Bescheid oder sagen ihrem Vertreter Bescheid von der Partei, dann gelangt das schon in Form von einer Vorlage in die Verwaltung und geht dann halt in Form von Beratungsfolgen durch die Verwaltung. Also ein erster Schritt ist dann halt, dass da eventuell der Bauausschuss guckt, ist es notwendig, wie können wir das machen, da die Laterne hinzustellen oder die wieder zu reparieren. Dann geht das in den Finanzausschuss, da wird dann gesagt, haben wir überhaupt Geld dafür, und dann zum Schluss geben dann die Fraktionen noch ihren Senf dazu und stimmen dort ab. Und das kann man auch nachvollziehen, sofern das halt öffentliche Punkte sind, die dort behandelt werden. Ne?
Eine Frage mal, Robert, nur mal so für die Zukunft nochmal. Bei Heise zum Beispiel oder bei allen möglichen Diensten, die so Infos anbieten, bei Heise ist es am besten zu beobachten und www.heise.de kennen jetzt auch die meisten. Da gibt's ja immer diese kleinen Beiträge und darunter steht dann Kommentare und dann sind da die letzten drei Kommentare zu sehen, wo die Leute sich einfach dazu äußern, was sie zu dieser Sache denken. Gibt es Bestrebungen von kommunaler Seite aus, also von Seite der Regierung oder auch von eurer Seite, zu sagen, man baut so ein Feature ein, dass die einfach einen Kommentar hinterlassen können zu einem bestimmten Punkt, der da aufgeführt worden ist, online und in so einem Protokoll?
Das ist schwierig, das Thema, weil solche Foren müssen halt administriert werden, dass da nicht irgendwelcher Schrott drin landet. Mhm. Und hat natürlich auch mit Aufwand zu tun. Wir machen im ersten Schritt, also in einer unserer Releases kommt jetzt das Thema rein, Forum für Kommunalpolitiker, wo halt Kommunalpolitiker sich diskutieren können, aber das ist dann auch, wie gesagt, ein geschlossener Bereich. Das ist dann halt nur für die Kommunalpolitiker, die da im Internet eine Plattform für ihre Diskussion haben und halt auch auf Vorlagen oder verschiedene Inhalte dann verweisen können. So ein kontextintensives Forum, aber wie gesagt, nur für die Benutzergruppe Kommunalpolitiker.
Also nur lesend für die oder nur schreibend?
Gar nicht. Also nur Kommunalpolitiker lesend und schreibend, aber Bürger halt noch gar nicht.
Schade eigentlich.
Ja, das ist halt, das ist ein sensibles Thema, ne? Also die Verwaltung ist natürlich auch bestrebt und auch im das ist auch positiv einerseits, dass es so ist, die Inhalte sehr genau zu kontrollieren, die da nach außen gehen. Ne? Und dort Akzeptanz zu schaffen, nicht nur beim Bürger, sondern auch innerhalb der Verwaltung. Ich meine, das sind ja auch immer Strukturen, die da schon Ewigkeiten so sind, also von der Organisation halt. Ja. Muss ja auch einiges bei einer Einführung von einer IT-Lösung bedacht werden. Da müssen Prozesse anders gestaltet werden. Dann haben natürlich auch einige Verwaltungsmitarbeiter so Angst, dass ihre Stelle wegfällt durch Automatisierung. Klar. Das klingt immer so leicht, Einsparen von irgendwelchen Stellen. Ich meine, da sitzen ja auch irgendwie reale Leute. Mhm. Und die viele Kommunen dürfen ja gar keine Leute mehr nachbesetzen. Das heißt, die haben halt ihre Schicht und über die Jahre scheiden halt Leute aus und die Stellen werden einfach nicht nachbesetzt und durch die Informationstechnik halt wird das aufgefangen. Ne? Aber ich sag mal, in der Verwaltung da ist eigentlich eine größere Schwierigkeit auch da, solche Lösungen einzuführen, weil auch dort Akzeptanz zu schaffen ist, wenn man so eine Lösung einführt.
Aber ich finde,
müssen auch gerne damit arbeiten und auch die Kommunalpolitiker müssen es annehmen. Manche haben davon noch nicht mal eine E-Mail-Adresse und den kommt man dann mit zum Internetzeugs und naja.
Aber ich finde es ja immerhin schon mal sehr fortschrittlich, dass auch jetzt Sachbearbeiter und Kommunalpolitiker da in diese Sachen reinschauen. Also ich meine, das ist ja irgendwie auch schon ein Problem der Verwaltung, dass da nicht die eine Hand nicht weiß, was die andere macht. Also, und wenn da schon mal irgendwie ein Austausch ist, dass die Sachbearbeiter wenigstens gerade mal wissen, was irgendwie beschlossen wurde, dann finde ich das ja schon mal einen ganz erheblichen Fortschritt, muss ich ehrlich sagen. Also so jetzt, ja, was an internen Sachen angeht oder so. Also weil ich denke mal, dass einfach dieses Nachrichtenwesen oder dieser Informationsfluss in den Behörden auch auf jeden Fall noch verbessert werden muss. Und es ist ja auf Papier manchmal auch gar nicht möglich.
Und ja, wie gesagt, das ist ja auch ein Thema im Rahmen Electronic Government Thematik, DMS, ne? Dokumentenmanagementsysteme.
Ja.
Da wird ja auch einiges gemacht. Also es sind eine Vielzahl von Projekten einfach in den Kommunen am Laufen, zumindest in den größeren. Das hat natürlich alles auch mit ein bisschen Geld zu tun, ne? So eine Lösung sich leisten zu können. Und in einigen Kommunen gibt es speziell Electronic Government Beauftragte, die sich darum kümmern, zu prüfen, welche Lösungen sinnvoll sind und diese dann bei der Einführung zu begleiten. Ne? Und das ich glaube, wir sind da nicht irgendwie im Mittelalter, sag ich mal so, ich glaube, wir haben da schon eine ganze Menge gemacht. Das ist noch nicht genug, aber Step by Step, also wie gesagt, das Thema digitale Signatur kam auch zur Sprache in der Sendung. Das ist ein Punkt, auf den viele warten. Ne? Also es gab im Vornherein schon Projekte wie so ein Bürgerinformationssystem von der GEDAS. Das ist meiner Meinung nach nur in Wiesbaden und irgendwo anders noch so als Pilot bereitgestellt worden und das hat gescheitert dadurch, dass dieser Sicherheitsfaktor, ne? Ist das wirklich die Person am anderen Ende der Leitung, also die Person zu identifizieren, sicher zu identifizieren und halt den Dokumenten und den Daten, die dort ausgetauscht werden, eine Gültigkeit zu geben. Das ist halt zurzeit noch schwierig und da warten halt viele Hersteller, dass es da irgendwie einen vernünftigen Standard gibt, der dann auch von den meisten Anbietern und natürlich auch von kommunaler Seite gestützt wird. Mhm. Ja.
Ja. Signaturen sollten wir vielleicht einfach jetzt mal zu kommen.
Können wir ja machen. Das waren sehr, sehr viele Einblicke wiederum. Robert, ist eigentlich interessant, weil heute so viele verschiedene Betroffene aus den verschiedenen Bereichen anrufen. Das ist fast wie bestellt. Insofern danken wir dir sehr.
Ich würde ganz gerne zwei Punkte noch abarbeiten.
Ja, mach das. Mach das.
Einfach mal erwähnen. Einmal muss ich sagen, dieser Open Source in den öffentlichen Behörden, ist halt so, dass es gefördert wird und das ist auch richtig so. Dennoch ist es natürlich nicht so einfach, die Lösung umzustellen. Es gibt sehr, sehr viele Fachverfahren, die einfach für die Dokumentengenerierung, für Automation einfach Wert nutzen. Und wenn man jetzt, sagen wir so, auf Open Office oder irgendwas anderes umstellen möchte, wobei ich diese Lösung, wenn man Star Office, also Open Office, halte ich noch nicht für tauglich, weil einfach die Automation noch nicht den Komfort von der Programmierung her bietet, wie es Word derzeit tut. Dann muss natürlich auch die Umstellung bei den ganzen Fachverfahren bezahlt werden und davor, also wir sollen diese Summe bezahlen, die Verwaltung. Das ist ein Punkt, der ein hoher Kostenfaktor, deswegen kann man einfach auch Microsoft, also Word und Windows nicht von den Arbeitsstationen verbannen. Das Bundeskartellamt hat, stand in der letzten Linux Enterprise, den Server umgestellt auf Samba und halt einen Linux-Server. Im Bereich der Server wird sich eine Menge tun, dass einige auf Linux umstellen, aber ich glaube in einem Arbeitsstationsbereich, da ist halt das Office-Paket da und da ist Windows da und da sind die ganzen Fachverfahren, die auf Windows aufsetzen und ich glaube, das wird so auch noch eine lange Zeit sein.
Die Frage, die sich mir da aufdrängt, ist nur, je später ich diesen Umstieg plane oder wage, desto teurer wird es doch, denn bis dato haben wir zwar schon große Teile der Verwaltung zumindest unterstützend mit IT-Technik ausgestattet. Aber es ist so, dass sehr viele Prozesse immer noch analog ablaufen. Und je mehr ich mich auf das verlasse und je mehr meiner Betriebsgeschichte sozusagen in Dokumenten in einem proprietären Format steckt, desto schwieriger wird es, das später zu machen. Ja, und hier stellt sich mir eher die Frage, ob nicht die EU als Aufgabe hätte, verbindliche Dokumentenaustauschformate zu definieren, mit der sie ihre Bürger interfacen.
Ja, da wird ja auch was gemacht. Also erstmal muss ich sagen, dass halt verschiedene Initiativen im Rahmen der Standardisierung vom XML-Protokoll, vom XML-Standard, da gibt es so Unterarten, ne, für verschiedene Bereiche, fürs Finanzwesen und natürlich auch für Electronic Government. Und da wird versucht, verschiedene Formate einfach, XML-Formate, halt zu schaffen und die dann auch durchzusetzen. Das dauert halt bloß noch ein bisschen. Und dann muss ich einfach sagen, auch, ich bin jetzt niemand, der jetzt dieses Linux-Lager favorisiert und niemand, der dieses Microsoft-Lager favorisiert. Ich halte es eigentlich für die beste Lösung, wenn man diese beiden Lösungen kombiniert und guckt, was zweckmäßig ist. Und man muss auch sehen, dass viele Kommunen, wenn man denen eine Linux-Kiste hinstellt, die sind völlig überfordert. Also da ist ein Systemverwalter, der nebenbei noch Hauptamtsleiter ist oder so, der die EDV nebenbei macht. Der ist mit Linux derzeit noch überfordert, aus meiner Sicht, und der hat halt einen NT-Hobel. Okay, es gibt bessere Sachen und er hat seine Schwächen, aber prinzipiell tut er das, was er soll, ne?
Aber ich sehe das Problem, dass viele Verwaltungen ihre EDV-Vorgänge an den Produkten, an einer Firma, an den eingesetzten Produkten orientieren. Das heißt also, die Verwaltungsvorgänge, wie sie elektronisch ablaufen, sind orientiert daran, wie diese Software funktioniert. Das heißt also, wie diese Software-Schnittstellen sind, welche Programme verfügbar sind, und sie sind nicht daran orientiert, wie es idealerweise sein soll. Und dann wird geguckt, wie muss die Software sein, die ich da einsetzen kann. Und wird geguckt, okay, es gibt halt irgendwie Word und Excel. Das heißt, deswegen muss ich jetzt irgendwie Excel-Tabellen durch die Gegend schicken, nur weil es halt irgendwie das einzige Format ist, das mir angeboten wird.
Es ist ja nicht, es gibt ja mit Office 2000, mit Office XP noch bessere Austauschformate. Ich kann eine Word-Datei als HTML speichern. Also wir haben ja in unserer Fachanwendung auch Word, und also Word-Dokumente, Docs und RTF-Dateien als Textbausteine. Und die werden halt über einen Konvertierungsdienst umgestellt, ne? Also die werden ins HTML-Format konvertiert und ja, das ist aus meiner Sicht eine gute Lösung. Und Office XP bietet halt schon die Möglichkeit, das als XML-Daten abzulegen. Microsoft öffnet sich da so ein bisschen. Natürlich versuchen sie, das Doc-Format irgendwie als quasi Standard durchzusetzen. Das ist auch logisch aus ihrer Sicht, aus der Microsoft-Sicht. Aber ich sag mal, gewisse Austauschformate müssen sie halt irgendwie mittlerweile auch gezwungenermaßen unterstützen. Und XML und HTML ist dabei und das sind Standards und ich glaube, damit sieht das ganz gut aus.
Aber da du ja jetzt tatsächlich schon ein paar Aufträge im Rahmen jetzt deiner Firma da auch erledigt zu haben scheinst, das Problem, das ich kenne von Regierungsangelegenheiten, die dann irgendwie an eine Firma gegeben werden, dass es immer so läuft, wir haben kein Geld, wir haben kein Geld, wir haben kein Geld, wir haben kein Geld. Oh, wir haben 100.000 Mark, die müssen wir jetzt sofort umsetzen und dann muss jetzt die Lösung her und dann gucken die sich meistens nicht mal groß um, sondern innerhalb von 5 Tagen muss es dann das und das sein. Habt ihr diese Erfahrung auch gemacht?
Naja, das ist jetzt ziemlich potenziert so das Problem. Also ich denke einfach, dass ja auch bei Verwaltung Ausschreibungen gemacht werden müssen. Und ein Problem ist halt echt der Kostenfaktor. Es gibt öffentliche Banken, da geht das noch von der Finanzierung her, aber es gibt echt viele Kommunen, die sind einfach pleite. Die sind einfach total pleite und die haben dieses Jahr irgendwie Gewerbesteuerausfälle ohne Ende. Und die haben, also die sind halt auch verpflichtet, so ein bisschen so eine Lösung halt einzuführen und sich mit der Thematik zu befassen halt. Und die gucken dann natürlich auch, was ist im Rahmen unseres Geldbeutels. Ich meine, wir vertreiben da eine Standardlösung. Allerdings ist es so, dass wir natürlich auch den Kunden entgegenkommen. Also es ist einfach so, es gibt ja die Standardlösung, es gibt Projektlösungen. Das Schönste ist natürlich die Projektlösung, wo ich genau für meine Kommune, für meine Vorgänge mir die ideale Anwendung erstellen lasse. Aber in der Praxis ist es einfach so, dass sich es keiner leisten kann. Es kann einfach niemand bezahlen. Und das ist das Problem. Und Kommunen haben nicht immer so gute Lösungen. Das hängt einfach mit dem Geldbeutel zusammen. Und ja, das ist es eben.
Das liebe Geld. Robert, du hast noch einen Punkt auf deiner Liste, wenn ich mich nicht ganz täusche, den du von dir aus noch abgehakt haben wolltest. Ist das richtig?
Ja, ich muss nochmal sagen, mit den Schnittstellen, also prinzipiell habe ich das ja eben schon so ein bisschen angesprochen. Also die Hersteller sind natürlich bedacht, die Verfahren auch ein bisschen pubertär zu halten. Das ist einfach so aus einer gewissen Angst heraus. dass jemand anders so die Daten einfach migrieren könnte und auf das Mitbewerberprodukt umzustellen. Ich glaube, das ist auch nachvollziehbar.
Deswegen auch so ein bisschen Angst vor Open Source in dem Bereich.
Naja, Open Source nicht direkt. Ich sag mal, wenn ein Kunde zu uns kommt und sagt, hören Sie mal zu, wir brauchen da folgende Daten aus Ihrem Programm und in dem Format, dann ist man sicherlich im Rahmen von so einer Aufwandsvergütung, machen wir das. Aber jeder Hersteller versucht natürlich auch, seine Ideen zu schützen. Wie weit das möglich ist, ist eine Sache für sich, aber Schnittstellen gibt es da. Also ich glaube nicht, dass es einen Hersteller gibt, der sich weigert, irgendwelche Daten nach außen zu geben. Ich glaube, wenn man sagt, hör mal zu, wir haben das Verfahren und wir möchten da eine Schnittstelle haben und dann unterhalten sich die Hersteller von dem Verfahren und der Aufwand für diese Schnittstelle wird halt von der Kommune vergütet oder wenn es im Interesse des Herstellers ist, dann sagt er vielleicht auch, ich komme euch entgegen und wir teilen es das irgendwie so. Also das, ich sehe das nicht so schwarz. Also ich glaube, wie gesagt, wir haben mit dem Electronic Government einen guten Stand in Deutschland und ich glaube, da muss man eine ganze Menge tun, aber so schwarz ist der, also so schwarz sieht es nicht aus.
Gut, aber gerade für mich als Bürger will ich natürlich auch die Sicherheit haben, dass ich weiß, was da an Daten ausgetauscht wird und in welchem Format, ob diese Datenübertragungen denn sicher sind, ob das alles so seine Ordnung hat. Ja, und da wäre es natürlich schon schön, wenn das irgendwie öffentlich einsehbar wäre.
Das ist aber auch irgendwie so ein Scheingefecht. Jeder weiß, dass Sicherheit, also ich kann eine Mauer bauen, aber es wird sicherlich Leute geben, die irgendwie drüber springen können. Es gibt ja gerade in der EDV und auch in anderen Bereichen des Lebens keine absolute Sicherheit. Man kann versuchen, eine maximale Sicherheit zu erreichen. Und das versuchen die Kommunen auch. Also zum Beispiel wir Hersteller, wenn wir halt zum Beispiel Fremdprodukte ablösen, dann kriegt man ja eine Daten-CD oder werden die Daten bereitgestellt des Fremdverfahrens. Man versucht sie dann in sein eigenes Verfahren zu integrieren. Da gibt es sowas wie Datenschutzerklärung. Das heißt, ich versichere als Hersteller der Kommune, dass die Daten, die ich erhalten habe, nur für in meinem Haus.
Ja, das ist ja richtig. Nur das geht ja um die Systemsicherheit. Und das Argument ist ja im Prinzip das von Microsoft, ne? Unsere Software ist sicher, machen Sie sich mal keine Sorgen.
Ja, ich weiß nicht, ich habe mittlerweile auch eine Art Aversion entwickelt gegen die Leute, die so immer in diese Microsoft-Richtung schießen. So. Ich gehöre, wie gesagt, nicht zu den
zwei. Na gut, eure Firma möglicherweise denn auch so.
Microsoft, gut, bitte?
Eure Firma dann möglicherweise auch, oder?
Inwiefern?
Oder gebt ihr denn die Protokolle irgendwie offen raus, die ihr verwendet oder die Sachen, die jetzt...
Wir nutzen halt Standardprotokolle, das ist HTTP normal bei öffentlichen Inhalten und sobald halt kritische Inhalte sind, die wir präsentieren im Internet, wird halt HTTPS dazu genommen und der Serverabgleich, der geschieht, verschlüsselt und wie gesagt, wir bieten die Möglichkeit, dass nur öffentliche Daten überhaupt ins Internet gestellt werden, also physisch, die sind auf dem Webserver liegen nur Dokumente, die öffentlich eingesehen werden können und dadurch eine maximale Sicherheit erreicht. Ne?
Robert, ich denke mal, jetzt wird es wahrscheinlich auch für die meisten, die jetzt nicht in so einer Firma arbeiten, ein bisschen zu kompliziert. Also okay. So brauchen wir dann über die Ecke nicht auch noch zu springen. Aber es ist okay, dann auch zu wissen, dass ihr euch auch ein paar Standards wünscht, die dann im Endeffekt zu einer leichteren Umsetzung führen könnten. Und das waren wirklich ein paar coole Einblicke. Dank dir für den Anruf.
Gerne.
Tschüss nach Hamburg. So, jetzt haben wir uns natürlich wieder festgequatscht bis zum Get-No, wollten eigentlich ja nochmal auf einen anderen Aspekt des Themas eingehen. Vielleicht können wir den kurz noch anreißen, bevor wir ein bisschen Musik spielen und dann die Nachrichten machen.
Ich würde vielleicht eher noch auf das Signaturgesetz kurz eingehen wollen, also das, weil es jetzt der Begriff ist ein paar Mal gekommen, elektronische Signaturen. Es gibt dafür also ein Gesetz, wo geregelt ist, wie dieser ganze organisatorische Rahmen ablaufen soll. Das heißt, also so eine Signatur ist ein kleines, ein paar Zahlen, so vereinfacht gesagt, die ich zugeteilt kriege, die mit einem Passwort, mit meinem Passwort geschützt sind. Und mit Hilfe von mathematischen Verfahren kann ich mit dieser Zahlenreihe Dokumente praktisch digital unterschreiben. Das heißt, da werden mathematische Verknüpfungen, mathematische Berechnungen gemacht und hinterher kommt eine Zahl raus, die mein Gegenüber überprüfen kann mit einem Teil des Schlüssels, den er zurückbehalten hat, meiner Signatur, die er zurückbehalten hat, kann er dann sehen, ob das Dokument wirklich von mir unterschrieben worden ist. So, also das ist jetzt irgendwie ganz
grob. Ich bin schon wieder ausgestiegen. Ich weiß zwar, wie es funktioniert, aber das war jetzt zweimal um die eigene Ecke gedreht.
Ja, es ist auch. Also es gibt halt zwei verschiedene Paar Schlüssel und die einen bleiben bei dem, der die Signatur ausgibt, beziehungsweise macht sie dann öffentlich, um damit andere Dritte dann überprüfen können, ob die Signatur wirklich von dem angebracht wurde, von dem, der behauptet, sie angebracht
zu haben. Also es gibt so zwei, ich habe einen Stein zerbrochen und die eine Hälfte des Steins gebe ich an die Öffentlichkeit und meinen Steinteil, den behalte ich und dann gucken die hinterher, ob das, wenn ich das so hergebe, dann gucken die, ob es passt sozusagen und setzen den Stein wieder zusammen.
Ja, das ist ein guter Vergleich.
Ha, herrlich. Naja, dann, das ist doch wieder
mal was. Aber stell dir nicht vor wie einen Stein, sondern wie einen Teller, den du in die Luft wirfst und in 20.000 kleine Stückchen und wer es schafft, ihn wieder korrekt zusammenzusetzen. Der das Wissen dazu hat, der besitzt die Signatur.
Genau. Und gesetzlich geregelt ist das alles im Signaturgesetz und da steht dann auch drin, dass es nur bestimmte Zertifizierungsanstalten gibt oder Zertifizierungsinstanzen, die sowas machen dürfen, die dann über die bestimmten technischen Voraussetzungen verfügen, das heißt, die geschultes Personal haben, die sichere Systeme haben und sowas. Und natürlich hat man sich auch überlegt, wie denn auf dem beim Kunden quasi oder bei den Leuten draußen, beim Bürger, sowas aussehen soll. Und das ist bisher eigentlich auch noch der große Schwachpunkt, weil da habe ich in der Regel so eine Chipkarte, kriege ich denn da, die muss ich in so ein Lesegerät reinstecken, was an meinem PC dran hängt. Und es ist den meisten Leuten schon wieder viel zu viel Aufwand. Und da sind eben dann Computer dran beteiligt und da kann ganz viel schief gehen und da ist irgendwie Windows und dann gibt es Viren und trojanische Pferde und so eine Sachen, die diese ganze Sicherheit dann irgendwie ziemlich schnell wieder zunichte machen können, die das System an sich bietet. Also das System, was für die elektronischen Signaturen geplant ist, das ist von einer, das haben Leute wirklich mal nachgedacht und das ist auch, was jetzt so den die Sicherheit der mathematischen Sachen, die da vor sich gehen, angeht, ist es erstmal für ein paar Jahre sicher.
Ist natürlich die Frage, ob ihr sowas traut und ob ihr überhaupt schon mal mit diesem Thema Kontakt gehabt habt. Also vielleicht habt ihr mal eine Mail bekommen, wo eine Signatur angehängt war und ihr habt euch gedacht, was soll denn das denn? Was ist denn das für eine Signatur? Naja, die Mail ist von Peter, weiß ich ja auch oder so. Oder ob ihr vielleicht selber schon regelmäßig diese Signaturen verschickt und damit arbeitet und euch langsam an so eine Sache gewöhnt, obwohl es ein tierischer Aufwand ist. Also in meinem Fall zum Beispiel habe ich mich mal mit Online-Banking beschäftigt in dem Maße, dass ich mir so eine Karte besorgt habe. Das nennt sich, glaube ich, HBCI oder so. Da gab es auch so eine Karte dazu. Mein lieber Scholli, was die für ein Bohai gemacht haben. Ich habe das hättest du nicht glauben können. Die haben mir 3 Briefe geschickt. Da musste ich mit dem Brief nochmal zur Bank. Da musste ich eine Nummer abschreiben, die ellenlang war und ähnliches. Also es war nun wirklich nicht userfreundlich.
Das ist richtig. Wobei das bisherige TAN-Verfahren beim Online-Banking entspricht ja auch schon ein bisschen so einer Signatur. Weil damit unterschreibst du ja auch elektronisch diesen Überweisungsvorgang, den du gemacht hast. Und das kommt dieser ganzen Sache schon recht nahe ran. Ein Problem dabei ist, was wir generell bei diesen elektronischen Vorgängen haben, ist, dass der Beweislast, also das ist eigentlich an sich noch ein riesen Themenbereich, aber verkürzt gesagt, das Signaturgesetz sagt, dass dieses ganze System der elektronischen Unterschriften per Definition sicher ist. Das heißt, wenn irgendwie ein Missbrauch damit passiert, bin ich als Geschädigter, als Bürger in der Beweislast, in der Beweisnot, dann nachweisen zu müssen, dass ich irgendwas nicht unterschrieben habe. Und das ist genau der Knackpunkt, den wir auch als CCC so ein bisschen als schwierig ansehen. Solange Bürger diese ganze Technik nicht durchschauen können, kann da einfach noch relativ viel schief gehen. Und ich habe dann auch natürlich keine Möglichkeit mehr nachzuweisen, dass so ein System sicher ist. Das ist genau wie jetzt Problematik bei der EC-Karte mit Banken, also Geschichte EC-Karte geklaut, irgendwie PIN habe ich natürlich nicht draufgeschrieben, sondern irgendwie nur im Kopf gemerkt, trotzdem ist das Konto leer geräumt und ich muss dann der Bank erklären, wie das passieren konnte. Kann ich natürlich nicht, weil nur die wissen, wie das funktioniert. Ich stehe da halt blöd da. Und genau das gleiche Problem gäbe es dann auch bei der Signaturkarte, wenn da irgendwie ein Missbrauch mit passiert.
Wenn ihr euch zum Thema äußern möchtet, rund um das, was wir jetzt angesprochen haben mit der digitalen Signatur oder zum Thema E-Government, was das große Thema des Chaos Radios heute Abend ist, generell 0331 70 97 110 ist die Telefonnummer. Frank hat ja gerade nochmal einen kurzen Abriss gemacht, Andreas ist noch im Studio und meine Person Max. Wir machen jetzt erstmal ein bisschen Nachrichten und ihr könnt euch überlegen, was ihr möglicherweise zum Thema beitragen möchtet.
Wenn Fritz in der Prignitz, dann 103,1.
0329. Fritz Info. Mit dem Wetter in der Nacht bleibt's trocken bei Tiefstwerten zwischen 6 und 2 Grad. Nachts gibt's eigentlich kaum Wolken, tags auch wieder schönes Wetter. Die Temperaturen steigen auf 17 bis 20 Grad morgen. Und jetzt die Meldung mit Matthias Kerkhoff.
Bundesaußenminister Fischer hat die Einigung über die neue palästinensische Regierung begrüßt. Er sagte, das palästinensische Volk könne nun eine wichtige Etappe im Reformprozess erreichen. Auch die EU in Brüssel erklärte, die Einigung werde den Weg für die Wiederaufnahme von Friedensgesprächen ebnen. In Berlin-Neukölln hat es eine tödliche Schießerei gegeben. Dabei wurde ein Polizist getötet, ein weiterer wurde schwer verletzt. Die Polizisten wollten in einer Wohnung einen Mann verhaften, gegen den wegen einer Messerstecherei ein Haftbefehl vorliegt. Die Rürup-Kommission wird möglicherweise bereits heute erste Reformvorschläge für die Rente vorlegen. Darum hatte Sozialministerin Schmidt gebeten, damit der SPD-Sonderparteitag am 1. Juni sie noch beraten kann. Im Gespräch sind Einschnitte bei den Rentenzuwächsen und längere Lebensarbeitszeiten. Bei einem Unfall sind 3 amerikanische Marineinfanteristen im Irak ums Leben gekommen. 7 Männer wurden verletzt. Damit sind seit Kriegsbeginn im Irak 131 US-Soldaten getötet worden. Die ersten ausländischen Mitarbeiter der Vereinten Nationen sind in den Irak zurückgekehrt. Sie sollen vor allem bei der Verteilung von Lebensmitteln und Wasser und bei der Minenräumung helfen.
Der Verkehrsservice hat keine Meldungen. Weiter, gute Fahrt.
Sie ist unterwegs.
Sie macht Spaß.
Und ganz bestimmt irgendwann
kommt sie auch zu dir.
Disco. Am Freitag ab 22 Uhr in der Diskothek Kurgarten in Prenzlau mit den Fritz-DJs Anja und René.
Mehr Infos www.fritz.de.
Hoch im Radio!
Fritz.
Jetzt sind leider noch mal wach geworden. Das war auch beabsichtigt im Chaos Radio auf Fritz am heutigen Abend, 0.34 Uhr. Das heißt, die Sendung neigt sich langsam dem Ende zu. Wir haben noch ein halbes Stündchen Zeit zu sprechen. Thema heute Abend, die E-Regierung. Ja, das heißt nicht, das hat nichts mit Erektion zu tun, sondern das... auch nicht mit E werfen und ähnlichem. Man kann vielleicht die Regierung auf eine gewisse Art und Weise anwerfen, aber nichts anderes. Es geht um E-Government, das heißt Beteiligung an unserer wunderbaren Politik auf elektronischem Wege. Das hat zwei Richtungen. Das heißt, es kann sowohl die Beteiligung sein, dass die Politiker uns an ihrer Arbeit teilhaben lassen, der gläserne Politiker sozusagen. Was macht er eigentlich? Worüber haben die gesprochen? Welche Entscheidungsfindungsprozesse gab es da? Wofür geben die eigentlich unsere Kohle aus? Und andersrum aber auch das, was man aus jedem besseren Spieleforum zum Beispiel kennt. Ich schreibe der Firma, pass mal auf, Kollegen, mein Grafiktreiber funktioniert so nüchte und ich würde gerne, dass ihr euch darum kümmert. Das sollte mit der Regierung doch eigentlich auch möglich sein. Und es gibt noch ganz viele kleine Ausformungen des Ganzen. Und da haben wir heute Abend auch schon ein paar angesprochen. Wollten jetzt, glaube ich, nochmal in eine ganz spezielle Richtung gehen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Im Studio sind meine Person Max, Andreas und Frank, der jetzt einfach mal die Überleitung wagt.
Genau, wir haben, es war ein bisschen die Rede von Dokumentenmanagementsystemen. Das heißt also, wenn die Verwaltungen jetzt nicht mehr mit Papierakten durch die Gegend laufen, sondern es einfach alles in irgendeine Datenbank werfen oder auf so einen Dokumentenserver werfen, dann haben wir das Problem, dass da Sachen zusammenkommen, die vielleicht so nicht zusammenkommen sollten. Das heißt also Personendaten, wenn zum Beispiel innerhalb von Behörden ist es vielleicht noch relativ harmlos, aber wenn es dann geht, wenn ein Finanzamt beteiligt ist und irgendwie das Sozialamt oder vielleicht möglicherweise auch noch Krankenkassen und der Bürger keinen Überblick mehr hat, welche Daten wo landen. Und da geraten wir in eine ganz gefährliche Sache, wenn die Sachen dann plötzlich von Leuten abrufbar sein sollen in der Verwaltung, die da aber eigentlich gar nicht hin sollten, so nach ihrer Definition. Bisher ist es so klar, ich kann nicht einfach irgendwie in eine Behörde gehen und sagen, irgendwie jetzt meine Akten, dann geht der nicht los und geht zu einer anderen Behörde und kann da irgendwie Akten abrufen. Wenn es aber alles elektronisch ist, dann brauchen wir dafür sehr ausgefeilte Systeme der Berechtigung, wer welche Daten abrufen kann. Und da sehe ich auch noch eine Gefahr beim Electronic Government, dass der Bürger da möglicherweise das Vertrauen verliert, wenn er sagt, um Gottes Willen, dann wird ja alles da über mich elektronisch gespeichert, alles ist abrufbar, wer kann die Daten einsehen, was passiert mit den Daten? Da sehe ich schon auch noch eine Gefahr der Ablehnung durch den Bürger, dass er da zu große Ängste hat. Und ich denke, die sind unter Umständen auch berechtigt. Also wenn ich mir so Sachen angucke, wie aktuell die nächste Volkszählung zum Beispiel soll durch einen Registerabgleich gemacht werden. Das heißt, es gehen dann nicht mehr so Leute rum mit irgendwie Zetteln und sagen, schönen guten Tag, ich mache hier eine Zählung, wie viele Leute wohnen hier? Sondern es passiert alles automatisch. Wir werden automatisch alle gezählt, indem die Einwohnermelderegister abgeglichen werden mit den Daten der Wohnungsinhaber, wie viele Wohnungen, werden also Haushalte generiert. Und das ist irgendwie eine ganz spannende Sache, was da vor sich geht. Ist natürlich klar, die Regierung hat auch aus der letzten Volkszählung gelernt. Das war ja nicht so der Bringer, da gab es dann auch ziemlich unschöne Szenen und das wollte man sich eigentlich nochmal ersparen. Dann haben wir gesagt, okay, wir haben die sowieso alle im Computer, warum sollen wir nicht einfach mal irgendwie einen Computer durchzählen lassen? Nichts einfacher als das.
Ja, wir werden mittlerweile immer lieber umgangen, weil wir eigentlich der Faktor sind, der es am schwierigsten macht. Aber eigentlich geht's ja nur um den Menschen, nicht? Na egal. 0373 97 110, die Nummer für den Blue Moon heute Abend, fürs Chaos Radio. Und am Telefon ist hoffentlich noch der Andreas. Hallo Andreas.
Hallo.
Guten Abend. Hi. Sorry, dass wir dich so lange haben warten lassen, aber die Diskussion erfordert so ein gewisses Maß an Tiefe und die muss man auch haben an der Stelle. Was möchtest du zum Thema sagen?
Ja, ich arbeite in der Servicestelle Jugendbeteiligung und das ist ein Projekt, wo wir bundesweit Jugendbeteiligungsprojekte unterstützen. Also zum Beispiel so ein Projekt wie das, was heute schon, wo heute schon drüber erzählt worden ist.
Das Jugendforum. Jugendforum.
Mhm. Aber halt bundesweit und ganz vielfältige Projekte und da versuchen wir auch viel übers Internet zu machen und wir sehen eher also das Problem, dass, obwohl das Internet ein Netz ist, ist gerade da halt mit der Vernetzung oft nicht so klappt, weil es ganz viele Informationen gibt, aber man weiß nicht, wo kriegt man die her genau und auf jeder Seite stehen andere Informationen und es gibt nichts, wo alles gebündelt steht. Und da sind wir dabei, so verschiedene Tools zu entwickeln, Datenbanksysteme wie zum Beispiel gemeinsame Datenpoole, wo die aber auf ganz allen Seiten, ganz verschiedenen Seiten integriert sind, wo Informationen eingespeist werden auf einer Seite, aber in einem zentralen Datenpool, zum Beispiel eine Veranstaltungsdatenbank. Und ja, also diese Datenbank von ganz verschiedenen Seiten gefüttert wird. Wenn ich halt auf meiner Seite was eingebe, das dann auch auf anderen Seiten ist.
Da kann ich natürlich als kritischer Leser dann genauso gut fragen, woher soll ich denn wissen, ob eure Daten die sind, denen ich trauen kann? Weil alles, was ich im Netz lese, von dem weiß ich, das kann so genauso gut hundertprozentig Bullshit sein, wie es hundertprozentig trustworthy ist.
Ja, aber also das kann man natürlich nicht vermeiden. Gerade natürlich, wenn mehr Leute da was einspeisen, ist natürlich auch die Gefahr groß, dass dann auch mal was dabei ist, was nicht der Wahrheit entspricht, aber das lässt sich auch nicht verhindern, wenn es nur einer macht.
Da habe ich gleich eine kurze Frage, und zwar, wer ist denn die Servicestelle Jugendbeteiligung? Seid ihr eine Regierungsorganisation, ein NGO oder auf welchen rechtlichen Füßen versucht ihr da Beteiligung zu erwirken?
Na, wir sind nicht direkt eine Regierungsorganisation, wir sind ein Projekt, das Jugendliche mal konzeptioniert haben, weil sie gemerkt haben, wir überall in Deutschland arbeiten Jugendliche in Projekten und das sind halt wirklich tausende Projekte, die es da in Deutschland gibt. Mhm. Aber es gibt nirgendwo die Informationen zusammenfließen und nirgendwo generell mal Jugendprojekte unterstützt werden. Und damit sind sie zur damaligen Jugendministerin gegangen und die und jetzt gibt es halt diese Servicestelle Jugendbeteiligung, die auch vom Bundesjugendministerium unterstützt wird, aber in Trägerschaft von unabhängigen Stiftungen ist und wo auch eine Jugendliche arbeiten.
Ich sehe gerade, euch gibt es schon seit 2001, ne?
Genau, ja.
Ist natürlich auch schon eine lange Zeit. Also ich meine, es ist verwunderlich, dass man da noch nichts von euch gehört hat, obwohl es euch jetzt schon 3 Jahre gibt.
Ja,
naja. Ist das das Problem grundsätzlich, oder?
Naja, gerade euer Sender dürfte sich ja eigentlich nicht darüber beklagen, von uns nichts gehört zu haben, weil wir schon viel mit
Nein, um Gottes Willen. Ich will auch nicht sagen, dass ich jetzt den Sender repräsentiere, aber es ist mir jetzt gerade nicht so geläufig gewesen und ich wundere mich heute auch positiv überrascht, ja, wie viele Projekte es da eigentlich gibt. Aber das Ding ist, das ist halt immer so, diese Namen sind dann aufgrund dieser Masse auch irgendwie Schall und Rauch. Das ist das Jugendforum, Jugendbeteiligung, Jugend hier, Jugend da. Und du weißt eigentlich nie so genau, was ist jetzt eigentlich was und so. Deswegen ist es nett, wenn du noch mal kurz umreißen würdest, was ihr zum Beispiel beispielhaft mal für ein Projekt gemacht habt, wo du sagen würdest, da gab es eine gute Beteiligung. Das war was, wo Jugendliche elektronisch auch eine Menge mitgemacht haben.
Also zum Beispiel gab es 2000 war das eine deutsche Jugendkonferenz und daraus hat sich eine Internetseite entwickelt, die heißt www.u26.de, an der Jugendliche auch mitgearbeitet haben und wo elektronisch viel diskutiert worden ist und wo halt gerade auch das umgesetzt worden ist, dass es halt, da gibt es ganz viele Diskussionsforen und die können sind nicht nur auf der Seite eingebunden, sondern auch auf ganz vielen anderen Seiten und das kann halt jeder auch bei seiner Seite machen und da wird halt wohl halt da versucht, dass es halt nicht so läuft, dass es 10 Diskussionsforen zu einem Thema gibt und in jedem diskutieren 2, sondern dass es halt auf ganz vielen verschiedenen Seiten das Gleiche gibt, sodass halt Informationen sich auch wirklich verbreiten und nicht nur einer kleinen Menge von Leuten zugänglich sind. Und dann arbeiten wir halt jetzt gerade daran, die ganzen Jugendprojekte zu vernetzen und so zu vernetzen, dass sie selber auch Jugendliche unterstützen können. Also weil es halt ja wirklich tausende Jugendprojekte in Deutschland gibt und ganz viele Jugendliche, die schon sehr viele Erfahrungen gemacht haben. Und da unterstützen wir die jetzt so regionale Servicestellen aufzubauen, dass die bei sich zu Hause Ansprechpartner sind für andere Jugendliche. Und das soll natürlich auch ganz viel übers Internet gehen und da entwickeln wir halt mit denen zusammen Veranstaltungsdatenbanken und
Andreas, kurze Frage nur, weil wenn ich jetzt jemand bin, der sich dafür interessiert, der sagt, ich habe hier ein Projekt oder ich habe was, wo ich nicht mehr so weiterkomme, kann man sich an euch auch wenden und sagen, ich möchte gerne Hilfe haben, was dieses Projekt anbelangt und ihr gebt dann eure Struktur, eure Erfahrungen und helft demjenigen von euch aus oder macht ihr das nur, wenn ihr die Initiative ergreift?
Nein. Also vor allem, wenn sich Leute an uns wenden und unsere Internetseite ist www.jugendbeteiligung.info.
Mhm.
Und da gibt es alle Informationen dazu und auch unsere ganzen Kontaktdaten und wir unterstützen da, versuchen dieses Projekt mit Hilfe halt von anderen Jugendlichen zu unterstützen.
Andreas, vielen Dank. Wir werden am Ende der Sendung auch nochmal alle Internetadressen, die wir heute im Laufe der 3 Stunden gesammelt haben, zum Besten geben. Und sei nicht böse und fühl dich nicht auf die Füße getreten, dass mir das jetzt nicht geläufig war. Wir haben mit euch schon mal was gemacht, das glaube ich auch. Aber wie gesagt, bei so vielen Sachen weiß man manchmal einfach nicht mehr, was es so gibt. Und deswegen ist es gerade gut, dass du dich nochmal gemeldet hast und das auch nochmal hier gesagt hast.
Problem noch, dass es im Internet zu lösen gibt.
Okay. Andreas, vielen Dank. Mach's gut.
Ja.
Tschüss.
Tschüss.
Leitung war auch so ein bisschen rauschig. Wir entschuldigen uns dafür. War so ein bisschen leise aus dem Hintergrund, aber das ist halt manchmal so. Da ist mal die eine Telefonleitung so, die andere so. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Viertelstündchen noch. Wenn ihr noch was sagen wollt, 0373 97 110 für den schnellen Kommentar. Ansonsten haben wir noch den Martin aus Hellersdorf. Na, Martin.
Hi. Ja, guten Abend.
Ah ja, das ist schon ein bisschen präsenter von der Stimme her.
Ja, also ich wollte sagen zu diesem E-Government, dass ich sowieso ein bisschen früher auswärts gelebt habe und seitdem habe ich ja Verbindung ins Ausland. Und ich weiß ganz genau, dass in Estland und Finnland diese E-Government schon, naja, wahres Leben ist, sage ich mal. Also die haben dort so einen Personalausweis seit 1 oder 2 Jahren eingeführt. Da ist so ein Chip dabei und dann hat man PIN dabei. Und dann kann man im Internet Verträge abschließen und seine Steuererklärung machen und Anträge füllen und also alles. Und die PIN, also im Gegensatz zu den deutschen PINs, wenn man zum Beispiel bei der Bankkarte bekommt, die kann man dort auch bei Bankkarten immer ändern, wenn man der Meinung ist, sag ich mal, ja, jemand hat mir über die Schulter gekickt, dann geht man zum nächsten Automaten und um die Ecke und ändert das einfach mal. Muss ich nur neu merken können.
Sind die genauso lang oder sind die sogar länger?
Man kann, also 4 bis 6 Stellen sind die dort, also normale. Und diesen PIN für diesen Personalausweis, da kann man bis 24 Stellen oder so machen. Man muss es sich nur merken können.
Hast du das selber dann auch ausprobieren können in dem Rahmen oder konntest du da immer nur zuschauen, weil du jetzt nur so als Gast sozusagen in dem Land warst?
Na, ich müsste dann dort wohnhaft sein, dann würde ich diesen Ausweis auch bekommen können.
Okay. Hast du eine Ahnung, ob es da, eine bestimmte Beschränkung gibt, also eine Obergrenze mit Sachen, die du dann da rechtsverbindlich abschließen darfst?
Eigentlich nicht. Da gibt es so einen Startserver. Und da gibt's auch, also diese Daten, wie jetzt gesagt wurde, da gibt's so eine Staatsdatei und das ist wirklich nur den Ämtern.
Nee, oh, du müsstest unsere Gesichter gesehen. Wir ziehen hier wirklich gerade alles zusammen. Wenn wir das schon hören, so Staatsserver und Staatsdaten.
Naja, das ist nicht so wie hier mit diesen Meldestellen, die alle örtlich irgendwelche Daten da lagern, sondern naja, die Staaten haben nur eben 1,5 und 5 Millionen oder so.
Klar, die hatten auch kein drittes Reich gehabt.
Es geht jetzt nur um die Begrifflichkeit, wenn ich das recht verstehe, ne?
Nee, das nicht. Also da ist immer irgendwie Demokratie oder freier Wille gewesen.
Also das Meldewesen, dieses dezentrale Meldewesen ist halt ein Grund, warum wir das haben.
Ja, eben.
Und ich denke, das ist auch ganz gut so. Und gerade bei diesen Sachen wie elektronischen Signaturen, Bürgerkarten, digitalen Prints und sowas, finde ich immer sehr schwierig, da dieser Hang zum Zentralisieren. So, das nur gerade so als Einwurf.
Da ist so eine Personenziffer dabei auch. Also wenn das, sage ich mal, 5 Hagen Krauses gibt, also und die zufällig auch am selben Tage, am selben Ort geboren sind, dann hat jeder doch seine eigene Ziffer sozusagen.
Nur dann oder haben Sie grundsätzlich eine nationale Personenkennziffer?
Grundsätzlich, also das ist sich irgendwie.
Und was haben die so, wenn die das schon länger haben, wenn die auch schon ihre ersten Erfahrungen damit gesammelt haben? Gab es da auch mal Klage von den Leuten oder besondere Arten des Missbrauchs?
Also es wurde irgendwie, also die haben sich irgendwie auch solche Gedanken gemacht, da könnte was passieren und so, aber bis jetzt ist nichts Schlimmes bis jetzt noch passiert, also.
Sagen die.
Ja, also ich habe nichts gehört, sage ich mal so, ich verfolge das ja.
So. War das jetzt Estland, Lettland?
Finnland und Estland.
Ja. Also Lettland noch nicht. Habe ich auch geguckt, aber die haben noch nicht.
Also wenn die das schaffen mit der Einwohnerzahl, dann könnte es in Berlin auch funktionieren, aber das glaube ich ja nicht im Endeffekt.
Die Frage ist, ob wir das wollen.
Ja.
Vielleicht würde das vielleicht später durch diese europäische Einigung, die ich auch sehr begrüße, dann irgendwie europäisch geregelt werden oder so. Dass dann, weil ich meine, wenn man hier, Deutschland ist ja auch relativ klein oder sag ich mal hier die ganzen Länder. Also wenn das ganze Kontinent, sag ich mal, EU mit diesen neuen Mitgliedern auch zusammen jetzt neuerdings, wenn die alle sich einheitlich diese Kennzeichnung machen würden, dann würde es wirklich etwas bringen. Weil ich meine, wenn ich bin ja ab und zu mal über die Grenze hier oder her oder so und immer ein durchaus anderes System da zu haben, das ich verstehe, wenn da die Kultur oder die Sprache anders ist, aber nee. Also das ist zu kompliziert.
Ja, also irgendwie, ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, ich war im Urlaub in Belgien vor einer Woche. Und allein die Tatsache, dass jetzt das monetäre System wirklich umgestellt ist und wir uns alle schon so ein bisschen an den Euro gewöhnt haben und nicht mehr so der Mark nachtrauern, man geht da einkaufen, als würde man in dem Land auch wohnen. Das ist ganz merkwürdig. Die Leute sprechen zwar eine andere Sprache, aber du hast so das Gefühl, ja gut, die reden jetzt halt eine andere Art von Deutsch. Die reden halt belgisches Quatsch, die reden halt Französisch in dem Fall, französischer Ardennen.
Oder holländisch, das ist ein bisschen teurer. Oder billiger, je nachdem.
Das ist sehr, sehr merkwürdig gewesen, weil man hat dann das Gefühl, man hat die gleiche Berechtigung, da zu sein. Dieses Geld ist echt ein Identifikationsfaktor, der nicht zu unterschätzen ist.
Zum Zusammenwachsen führt.
Der Hammer. Aber nur weil du jetzt mal da warst, ich weiß nicht, ob du das beurteilen können wirst, Martin. Fandst du das denn toll? Hatten die irgendwie ein leichteres Leben dadurch? War das alles easier? Oder haben die sich genauso angekotzt, wenn die vorm Server saßen und so, oh, jetzt wollen die Info auch noch haben?
Also sage ich mal so, die Länder sind schon ein bisschen länger, sage ich mal, bei diesem Internetteil da so mit der Bevölkerung größtenteils schon befasst. Also die hatten schon ein paar Jährchen vorher als Deutschland, sage ich mal, diesen Internetboom oder Handyboom oder so. Und ja, da wurde es auch vor ein paar Jahren erst eingeführt und dann war es eigentlich schon so eine gewöhnte Sache. Also die Rentner haben mir gesagt, naja, was wollen die jungen Leute erstmal von uns und so, aber ja, das Stadtwesen ist da sehr zukunftsorientiert, also nicht so wie hier, irgendwelche Leute setzen sich in Talkshows hin und reden über so ein Zeugs, was für ein Gesetz sind, wie geändert werden müsste, was sowieso schon von der Zeit schon vor 20 Jahren erstmal überholt worden ist. Zum Beispiel kotzt mich wirklich, wenn ich, sage ich mal so, sagen darf, das deutsche Ladenschlussgesetz an. Das ist in keinem anderen Land, wo ich gewesen bin. Und das ist wirklich schlimm.
Das wäre doch mal der Diskussionsstoff, aber wir haben leider keine Zeit mehr. Ich glaube, wir müssten jetzt, wir sind eigentlich richtig warm geworden jetzt erst im Chaosradio. Wir bräuchten jetzt nochmal 6 Stunden, dann hätten wir es.
Ja.
Dank dir für den Anruf, Martin. Ja. Macht gut und eine schöne Nacht.
Ja, ciao.
Tschüss. Vielen Dank, dass ihr alle angerufen habt aus Berlin und Brandenburg und zum Chaos Radio was beigetragen habt hier auf Fritz. Wir wollten einfach nochmal kurz am Ende so ein bisschen zusammenfassen, was wir heute so thematisch hatten und haben damit ja auch ein paar Internetadressen zu verbinden, wenn ihr euch nochmal schlau machen möchtet und ein bisschen nachlesen möchtet, worum es heute ging. Andreas, hast du so ein Zettelchen? Ja, ne?
Hattest
du
alles? So einen groben Überblick. Ich denke mal, zunächst ist natürlich chaosradio.ccc.de, die Adresse ohne www. des Abends. Wir versuchen und sind wie immer bemüht, da auch noch ein paar Informationen reinzustellen. Mal gucken, wann wir das schaffen. Vielleicht gibt uns der morgige Abend Gelegenheit dazu. Des Weiteren hatten wir über Jugendforen gesprochen, da hatten wir aber keine konkreten URLs. Ich denke, die finden sich bei den einschlägigen Suchmaschinen unter dem Stichwort Jugendforum und zum Beispiel Köpenick. Wir hatten www.jugendbeteiligung.info vorhin von Andreas. Wir hatten politik-digital.de auf jeden Fall auch noch angesprochen. Wir hatten elektronische-demokratie.de. Ich hoffe, das heißt wirklich so. Das hat Markus vorhin erzählt. Und das, denke ich, war es weitestgehend.
www.bundesregierung.de lohnt sich tatsächlich auch. Man möchte ja, also es gab eine Zeit lang, da ist man da drauf gesurft und hat immer nur so ein repräsentatives Bildchen gesehen und hier wohnt der Bundeskanzler, klick. Mittlerweile werden sehr, sehr viele Texte und auch erklärende Texte unter www.bundesregierung.de geliefert und ins Netz gestellt. Das heißt, man fühlt sich da wirklich unterhalten, möchte man so sagen.
Ganz toll, kann ich übrigens empfehlen, ist HIP heute im Bundestag, vom Bundestag. Kannst als Newsletter abonnieren. Kommt zwar irgendwie ein bisschen unregelmäßig, aber irgendwie gefällt mir ziemlich gut. Also da gibt es halt so immer meistens so 3 bis 10 Stichpunkte, Themen. Das sind meist so Antworten auf Anfragen und so eine Geschichten. Und das ist eigentlich immer eine ganz spannende Sache. So, dann weißt du einfach so, was die da im Tagesgeschäft machen, was da so vor sich geht, welche Sachen aktuell sind. Und das ist eigentlich mal so ganz nett zu lesen. Das ist viel spannender als Zeitung teilweise.
Und für den Fall, dass das jetzt alles brodeln sollte und ihr jetzt erst so richtig warm geworden seid, ihr habt einen Kaffee getrunken, könnt nicht mehr einschlafen, das Thema geht euch im Kopf rum. Es gibt noch eine Gelegenheit, auch mit Chaos-Radio-Leuten über dieses Thema zu sprechen. Und zwar am morgigen Abend.
Und zwar in der Marienstraße 11 in Berlin-Mitte im Hinterhaus. Das ist der Chaos Computer Club Berlin und das sind Vereinsräume. Wir haben da eine monatliche Veranstaltungsreihe namens Datengarten und da wollen wir nochmal die Ergebnisse der heutigen Sendung zusammenfassen und mit euch drüber sprechen. Kommt vorbei, Eintritt ist frei, los geht's gegen 20 Uhr.
Wir werden uns jetzt hier verabschieden, zumindest akustischerweise. Es geht weiter mit Martin Petersdorf und dem Night Flight. Im Studio waren Andreas, Frank und meine Person Max. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und hoffen, dass das auf die eine oder andere Art ein bisschen inspirierend war. Und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Chaos Radio vermutlich, falls nichts dazwischen kommt, nächsten Monat wieder am letzten Mittwoch des Monats, dann die 82. Ausgabe. Wir sagen Tschüss.
Tschüss.
wären Nymphen. Blissne an der
Rand. Keine Ahnung. Ja.
Und im Radio?
Ja.
Fritz!
Fritz.
Night Flight.